Heute ist die Episode der besonderen Geschichten. Und da dürft ihr euch auf spezielle Ladies vor allen Dingen freuen. Im Bestzeit-Podcast von Ralf Scholz und dem Mann ohne Stuhl, Philipp Flieger. Ja, was soll ich sagen? Meine Uhr hat mich heute Morgen gefragt, willst du jetzt wirklich schon aufstehen? Jetzt fragt sie mich übrigens schon wieder, guten Morgen, ist der Schlaf schon beendet? Ja, weil wir so früh aufzeichnen, ja, weil Philipp P. sagte, ja Mensch, wir sind ein paar Tage an einem schönen Ort und so, früh aufzeichnen, ja, und dann schreibt er mir, also kurz nach Sonnenaufgang quasi, ja, ich habe einen schönen Konferenzraum hier, aber ich habe keinen Stuhl. Ich werde jetzt die ganze Episode nicht stehend aufzeigen. Was ist los? Hast du einen Stuhl gefunden?
Ja, also wie du schon sagst, Ralf, wir haben einen kleinen Kurzurlaub angehängt nach unserem Trip in die schwäbische Heimat. Wir haben erst meine Eltern besucht und dachten auf dem Rückweg, warum nicht ein paar Tage mal woanders verbringen, wo es auch sehr, sehr schön ist. Kann man ja auch sagen, ist unbezahlte Werbung. Ich reise morgen ab. Also ist trotzdem toll gewesen hier, Alpenhof Murnau, falls jemand mal ein schönes Hotel sucht im Voralpengebiet sozusagen, ist absolut traumhaft hier. Die waren tatsächlich sehr hilfsbereit, weil ich habe eigentlich vorgehabt, auf unserem Zimmer den Podcast aufzunehmen und habe aber dann doch festgestellt, dass die Internetverbindung nicht so richtig stabil dort ist. Also die reicht so ein bisschen zum Surfen. Ich wollte aber gestern auch ein paar größere YouTube-Files runterladen, damit ich neuen Content hier für die Community hochladen kann. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Und dann dachte ich mir, das ist kein gutes Omen, um einen Podcast mit dir aufzunehmen. Und wir wissen ja, wie nervig es sein kann, wenn sowas ständig abbricht. Deswegen war ich dann gestern auf der Suche nach einer Alternative. Und ja, mir wurde hier wirklich super geholfen. Also Props auch an das Hotel. Nur den Raum habe ich gestern kurz angeschaut, aber das war gestern Abend irgendwie um 9:30 und da dachte ich erstmal, mein Fokus war, wie gut ist das Internet hier, und das war super, aber ich habe mir jetzt nicht so genau umgeschaut, dass außer Tischen keine Stühle da waren. Dann kam ich jetzt vorher in den Raum, dachte mir so, also da wäre es doch gut, wenn es vielleicht
das
noch
ein Stuhl gäbe. Das hätte mir aber schon gefallen, wenn du gekniet hättest die ganze Zeit.
Und das so, genau. Und dann mit dem Mikro in der Hand am besten, damit es einigermaßen passt. Nee, die waren ganz fabelhaft. Also die haben dann auch ganz schnell mir noch einen Stuhl gebracht und ich habe hier noch ein Wasser bekommen. Und also ich bin hier bestens versorgt und habe hier eine gute Aussicht, kann man sagen, hier auf das Rondell hier vom Hoteleingang. Also ich sehe, wer kommt, wer geht und was hier vor sich geht parallel.
Und ich war ja ein bisschen neidisch, weil ihr hattet ja richtig geiles Wetter, weil die Vorhersage ist ja eigentlich für ganz Deutschland. Also ich weiß gar nicht, ob es irgendwo anders wäre. Ich glaube, im Osten soll es besser sein. Das habe ich so grob noch in Erinnerung. Aber für Süden und auch Westen eigentlich verheerende Vorhersage fürs Wochenende, ja, oh, da habe ich auch noch eine Geschichte gleich. Mir fallen heute nur so Geschichten ein.
Ja, ja. Also das hat uns auch ein bisschen Sorgenfalten auf die Stirn gebracht, sage ich jetzt mal, als wir dann von Stuttgart aus weitergefahren sind und dachten, ja, bis dahin, wie es halt so ist, ne, Wetterbericht, das wird sich schon noch ändern alles, aber das hat sich echt ziemlich verfestigt. Und wir hatten gestern wirklich großes, großes Glück. Deshalb ist übrigens auch gestern, die einen oder anderen werden es vielleicht auf Instagram gesehen haben, Kai Pflaume hat uns hier besucht, mit dem Rennrad natürlich. Und hat dann eine große.
Das sind ja nur 200 Kilometer von seiner Heimat, also das kann man doch mal eben fahren. Jetzt mal
ja, ernsthaft. Um die 200 Kilometer. Und der hat dann hier quasi einen Zwischenstopp gemacht. Ja, man weiß ja, Kaffeekuchen, um die Speicher wieder ein bisschen aufzuladen und dann die zweite Hälfte in Angriff zu nehmen. Das war der perfekte Tag, den er sich dafür ausgesucht hatte, denn heute und morgen ist laut Schnee. Wettervorhersage, ja, gefühlt Schnee. Gut, dass ich Sommerreifen drauf habe. Fun Fact ist aber wirklich, es war lausig angesagt und die ganze Nacht, es hat so stark geregnet, dass man es wirklich, wirklich krass gehört hat auch draußen. Und auch heute Morgen beim Aufwachen, das Erste, was man wahrgenommen hat, ist dieses laute Regenprasseln. Dann gucke ich raus, ziehe den Vorhang zurück. Berge waren nicht mehr so richtig zu sehen. Sehr grau verhangen und sehr starker Regen, aber ja, bis man sich dann fertig gemacht hat und zum Frühstück runter ist. Und ja, unsere kleine Maus ist natürlich auch mit dabei. Da ist jetzt mit der Geduld beim Frühstück noch so, sag ich es mal. Ja, also da muss ja dann einer von uns beiden doch auch immer mal wieder eine Runde einlegen und es hat perfekt dafür aufgehört. Aktuell, wenn ich hier rausblicke, strahlend blauer Himmel mit 3 Wolken und ja, und Sonne auf jeden Fall.
Laufen, wandern, hiken, was steht an? Ihr wart schon laufen, ne, oder?
Ich war noch nicht laufen, Barbara war aber schon laufen. Okay. Und gestern waren wir eine längere Wanderung machen im wunderschönen Murnauer Moos. Ist ja auch ein Naturschutzgebiet, das ist wirklich ist toll. Natürlich auch mit einkehren. Ne? Man muss ja immer da so die Stops auch legen, nicht nur um selber wieder mal was zu snacken und zu trinken, sondern vor allem auch immer nach Spielplätzen auswählen. Das ist jetzt auch ganz wichtig, um die Moral hochzuhalten. Wobei in der Kraxe geht's eigentlich, da ist unsere kleine Maus eigentlich sehr, sehr happy. Und genau, heute mal gucken. Also ich werde jetzt hier mit dir natürlich erstmal den Podcast aufnehmen. Währenddessen hat Barbara Mila und dann denke ich mal, werden wir uns ablösen. Barbara wird wahrscheinlich erstmal eine Runde laufen gehen. Ich denke, ich werde mal dann den Wellness- und Spa-Bereich auschecken. Da gibt es nämlich diverse Pools auch für die Kids und das wird, glaube ich, dann die Vormittagsbeschäftigung erstmal für mich gleich werden.
Also jetzt bleiben wir nochmal eben bei dem Thema Einkehroptionen. Ja? Ja. Ich sehe, du hast Strava noch nicht ganz durchgespielt, ja, weil du tatsächlich... Jeder Radfahrer kennt diese Feature natürlich bei Strava. Da Philipp, da kommen wir jetzt gleich zu, ja ganz kurz davor steht, in das Radfahr-Game einzusteigen, ja ganz kurz davor steht. Er muss nur noch 87 Teile besorgen und
ich eigentlich muss ich nur ein paar Fahrrad. Haken setzen, genau, irgendwie Farbe auswählen und ein paar andere Spezifikationen.
Das ist entscheidende übrigens, die Farbe ist das Entscheidende.
Und als Laie, da kann man es nur falsch machen. Wahrscheinlich werde ich dann irgendeine Farbe aus, wo man sagt, oh Gott, das ist ja sowas von out oder so.
Also auf jeden Fall bei dem Hersteller, bei dem du bist, da habe ich auch meine ersten, also bei dem du ja vermutlich zuschlagen willst, da gibt es sehr viele Optionen, was die Farben angeht.
Oh, ja.
Da kann man aber die Farbkombination zwischen Schrift und Rahmen, da kann man natürlich auch haarscharf daneben liegen, da hast du vollkommen recht. Ja.
Ja.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Strava-Feature. Du hast ja wahrscheinlich bei deinen Läufen nie eine Tour dir gestaltet, sondern du bist ja einfach gelaufen und hast dann auf Aufzeichnen gedrückt, respektive auf Überspielen von deiner Uhr.
Ja? Korrekt, ja, genau.
Wenn du aber dir eine Strecke suchst, wo du gerade bist, also zum Beispiel jetzt den Monat draufdrückst und sagst so, ne, was gibt es denn hier eigentlich für Strecken, die andere schon hier gelaufen sind, dann bekommst du eine Karte.
Mhm.
Und auf dieser Karte sind jetzt nicht etwa Tankstellen eingezeichnet oder dergleichen mehr, sondern da sind Cafés eingezeichnet.
Aha.
Ja, und beim Radfahren, wenn du das machst, sind da auch Radsportshops eingezeichnet. Das heißt, sollte man mal ein Problem haben, hatte ich eventuell ein kleines Problem am letzten Wochenende rund um Berlin, da kommen wir gleich zu, dann hast du auf jeden Fall eine Idee, wo ein Radladen sein könnte.
Mhm.
Ne? Also das sind dann schon spezifische Karten für den jeweiligen Sport, den du machst. Und vor allen Dingen die Cafés und so weiter, die sind echt cool.
Das ist Neuland für mich tatsächlich, aber eine wichtige Info. Das macht natürlich auf jeden Fall Sinn, das im Blick zu haben.
So ist das. Ne? Hatte ich euch schon erzählt vom malerisch gelegenen Schildow bei Berlin?
Pass auf, Schildow. Warte. Schildow, da klingelt es bei mir direkt.
Ja?
Schildow, wer wohnt jetzt gleich in Schildow, den wir beide kennen?
Ja, weiß nicht.
Ich glaube, Paul Schmidt-Hellinger.
Ehrlich? Ach was?
Ja. Ich habe das auch Strava entnommen, glaube ich, oder Instagram, eins von beidem, weil er des Häufigeren ja zur Arbeit, er ist ja Arzt offensichtlich, deswegen war er auch bei uns mal als Experte
in
der Pandemiezeit zu Gast. Genau, der joggt quasi, also Joggen ist natürlich despektierlich, der rennt logischerweise.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er beides macht, hin- und Rückweg, da weiß ich jetzt nicht, wie weit Schildow entfernt ist.
Roundabout 15 von der
Charité. Würde ich ihm auch zutrauen, dass er beides macht.
Ich auch,
dass
ja.
Dass er hin- und zurückrennt. Genau,
Die Folge mit ihm, weiß ich jetzt nicht mehr welche, aber vielleicht so 50 Folgen her, sowas roundabout.
Ich glaube, muss mehr
sehr
sein,
spannend.
Weil es war die Pandemiezeit. Ja? Es muss Oregon
gewesen sein. Ja, es war danach. Ah, Oregon, ja, richtig, hast du recht.
Ja, ja.
Ist jedenfalls einer der Ärzte, die relativ häufig die Nationalmannschaft mit betreuen. Und selber noch ein sehr, sehr guter Marathonläufer.
Womöglich mit in Rom, oder? Könnte doch sein.
Habe ich noch nicht gesehen, das Aufgebot. Aber ja. Also Schildow jedenfalls, ja. Du schaust nochmal.
Ich checke gerade mal.
Die Folgennummer, genau.
116. Also ist schon eine Weile her.
Ja, doch eine Weile her. Aber es sind immer noch sehr spannende Sachen dabei.
Auf jeden Fall.
Ich hatte jedenfalls mir eine dieser schönen Routen von Strava mit dem Rad rund um den Norden und Osten von Berlin angeschaut, weil ich letzte Woche ja mit meiner Kleinen in Berlin war zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und natürlich noch ein bisschen trainieren wollte. Also habe ich gedacht, wunderbar, fährst du da schön am Samstagmorgen raus. Ja, tatsächlich von Prenzlauer Berg fährst du einfach mehr oder weniger in der Hauptstraße raus. Die ganze Zeit Fahrradweg, ja, wunderbar. Dazu muss ich noch ganz kurz erwähnen, dass ich beim Abstellen des Autos, ja, etwas weiter vom Hotel entfernt, schon einen Platten hatte auf dem Rückweg auf einem der Fahrradwege in Berlin. Ne? Das war so halb geil, weil da hatte ich schon einen kleinen Wandertag, ja, so schön 2 Kilometer mit dem Rad am Arm gewandert. Ja. Aber okay, mach halt so. Also neuen Schlauch gekauft, musste leider auch ein neues Felgenband haben und so weiter. Weiß gar nicht, was das ist, aber ist ja egal.
Ich wollte gerade sagen, ich nicke einfach mal zustimmen, ich habe gar keinen Plan. Ja. Also okay, Felgenband, ja. Wenn jetzt irgendjemand mal neu mich irgendwas fragt zu Rennrad und Rahmen und Rädern, dann sage ich einfach mal, Felgenband ist auch so ein Thema.
Ja, so, und dann habe ich das halt alles besorgt, repariert, alles wunderbar. So, also fahre ich los und hatte relativ wenig Luft drauf, weil ich keine eigene Pumpe dabei hatte. Mhm. Aber gedacht, okay, ist nicht so schlimm, ja, mit 4,5 bar kannst du erstmal
losfahren. Da gibt's übrigens so, da gibt's so CO2-Kartuschen oder sowas, glaube ich, oder was,
ja,
ist das? Die kann man mitnehmen und dann, also ich tue jetzt so neunmal klug, ich habe das vielleicht irgendwo mal aufgeschnappt, ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so macht.
Du hast vollkommen recht, das kann man so machen. Die sind jetzt auch nicht, die sind ja auch nicht ganz ohne, weil manchmal gehen die nicht auf oder dann entlassen die Luft schon zu früh. Oder so. Aber ich fahre tatsächlich normalerweise auch mit CO2-Kartuschen.
Achso, okay, krass.
Ja. Habe aber, dafür braucht man halt so ein Aufsatzstück. Mhm. Ja, und das war eines der Verlustobjekte beim Rennen in Jesolo. Mhm. Ja, und das habe ich noch nicht wieder neu erworben.
Wo hast du das drin immer gehabt quasi? Das
ist hinten in der Rückentasche.
Okay,
ja, weil das halt klein ist und das sind halt relativ kleine Dinger, ja. Also ich bin zwar dämlich, aber so dämlich nicht, dass ich natürlich mit einer Luftpumpe gefahren bin, ja. Also ich habe eine Pumpe, aber so eine kleine.
Ja.
Ja, so, und das ist anstrengend, über 4 oder 5 bar ist das relativ anstrengend, da drauf zu pumpen. Man kann damit auch fahren, das ist gar kein Problem. Und habe ich gedacht, okay, da hinten ist ein Radladen, hatte ich ja gesehen auf meiner Strava-Karte, ja, da hältst du da kurz an. Dann war ich aber zu früh und der Radladen war noch zu. Ah. Und dann war ich kurz vor Schildow, eigentlich ein sehr, sehr schöner, ewig langer Radweg, aber mit so Querstraßen und relativ hohen Bordsteinkanten.
Okay.
Und weil ich jetzt nicht genug Luft auf dem Hinterrad drauf hatte, ja, ist das halt auf die Felge durchgeschlagen, über so eine, obwohl ich es entlastet hatte. Mhm. Und dann hat es gemacht und ich stand in Schildow und hatte einen Platten am Hinterrad und hatte... Ja, keinen Spaß. So, dann habe ich gedacht, fuck, das ist irgendwie gar nichts.
Was war denn die zeitliche Differenz zur Öffnungszeit des Ladens?
Nein, der Laden war nicht in Schildow, der Laden war noch in Berlin.
Ach so,
okay. Also 10 Kilometer hinter mir. Ja?
Das ist nicht gut.
Dann habe ich gedacht, okay, hier vorne war doch gerade eine Bushaltestelle, da setze ich mich mal hin und repariere das rasch. Ja? Fange also an, ja, um den Mantel runterzukriegen von der Felge, braucht man einen Felgenheber. Ja?
Das habe ich schon mal gehört. Das ist so ein...
Ja. Das sind wie so Plastikhebel, so kleine, genau. Plastikhebel. Der erste Plastikhebel, knack, tschüss.
Oh.
Dann wird es schon richtig schwierig, den Mantel überhaupt runterzukriegen, weil ich habe halt tubeless ready, ist egal. Jedenfalls komplizierte Felgen, wo das nicht so einfach ist. Zweiter Felgenheber, knack, tschüss. Null weitere Felgenheber. So. Ich sitze da, fluche vor mich hin, ja, im Komplett-Tourette. Kommt der Bus? Ich so, ja, der Bus, super. Ja. Ich also schnell die Sachen eingepackt, ja. Und springe da in den Bus rein. Vorne beim Fahrer natürlich. Was wird denn datte? Oder dette, keine Ahnung, ich kann diesen Berliner Slang nicht, ne? Ja, Entschuldigung, ich habe mit dem Fahrer gesagt, geht aber nicht hier. Ja, vielleicht halt nur bis da vorne irgendwie. Na, okay, ausnahmsweise. Dann brauchen sie wohl ein Ticket, wa? Ich sage, ja, wär nett. Ja, irgendwie 2,30. Ich hatte natürlich einen Geldschein dabei. Ja, also ich bin schon ein bisschen equipped, bin ich schon. Ein 50er.
Das konnte er nicht
ausgeben. Ja, das kann ich natürlich nicht wechseln. So eine Grundfreundlichkeit, die einem da entgegenschlägt. Ja, das war ja Schildo, ne? Aber egal. Ja, dann fahren sie halt mit. Ich so, ja, okay, dann fahre ich halt mit. Dann habe ich noch gefragt, Entschuldigung, wo fahren sie denn überhaupt hin?
Ja, in Richtung.
Ja, nach Niederschönhausen. Als wäre das Normalste der Welt und als würden alle Busse dieser Erde nach Niederschönhausen fahren, ja. Meine Herren, also Niederschönhausen ist dann der nächste Ort, der wieder an Berlin näher dran ist. Und tatsächlich zeigte meine Karte Radladen in Niederschönhausen. Ja, musste ich noch ein paar Meter zu Fuß gehen, komme zu dem Radladen hin, ein grandioser Radladen, ja, nochmal, ja, Props, wie du so gerne sagst, ja. Ein Laden auf der einen Straßenseite mit Mountainbikes und E-Bikes und alles mögliche und einer mit edlen Rennrädern, ja. Also da wusste ich sofort, okay, da gehst du rein, keine Fragen, die wissen, was Tango ist, ja. Ich hatte sehr schnell sehr gutes Material, habe dann gleich gedacht, okay, komm, jetzt kaufe ich auch noch einen Mantel, ja, für mein Hinterrad, weil zweimal Platten, das hat dann auch mit den Mänteln zu tun, die dann halt nicht mehr so richtig geil sind. Noch 20% Rabatt gekriegt auf den Mantel und so, alles cool. Ja, dann wieder zusammengebaut und dann halt eine kleinere Runde nur um Berlin gefahren, ja, weil ich irgendwann auch mal wieder zurück sein musste.
Zurück wolltest du, ja.
Schildo, ja.
Schildo, ja, das hat sich jetzt eingebrannt. Also falls irgendjemand Paul Schmidt kennt und heute hier zuhört, dann sagt ihm auch gerne liebe Grüße. Das nächste Mal kommt Ralf gerne auch bei ihm vorbei. Ich schätze mal, Paul wird auch sonst noch Equipment haben und muss dann nicht mehr mit dem Bus woanders hinfahren.
Ja, und das, weißt du, was noch wirklich ein bisschen schräg halt auch ist, ja, wo wir immer wieder sagen, das kann eigentlich nicht sein. An dieser Charité arbeitet ja auch ein gewisser Christian Drosten.
Ja, ja.
Ja. Der nun wieder wohnt ganz in der Nähe von meinem besten Freund Marco in Berlin. Mhm. Und wirklich, literally, jedes Mal, wenn wir in Berlin sind, treffen wir den auf der Straße.
Echt?
Jedes Mal. Ich meine, dass man den mal sieht, okay, der geht da umeinander, lebt halt da. Ja, ist ja in Ordnung. Aber es müssen sich ja Lebenslinien zum selben Augenblick kreuzen. Ja?
Ja, ich denke, für ihn ist es unheimlicher als für euch. Der denkt sich wahrscheinlich, oh Mann, schon wieder irgendwie Stalker.
Der kennt mich ja nicht. Ne? Also tatsächlich bin ich nämlich, wann war denn das? Am Freitag. Freitag bin ich mit Mary wir gehen bei Marco aus dem Haus, ja, in Laufklamotten, weil wir halt eine Runde gelaufen sind. Ja, also wir sind zur Schwimmhalle gelaufen, genau. Und er kommt uns entgegen, hat irgendwas, einen Knopf im Ohr, also hört irgendwas, ja, also wahrscheinlich unseren Podcast, haha, ne? Also lieber Christian Drosten, falls Sie jemals unseren Podcast hören, ja, you're welcome to the show. Und grüßt halt auch ganz freundlich, weil wir ihn gegrüßt haben, ja, das ist ja so ein Moment, ja, du denkst ja, okay, ich kenne den, also grüße ich den, ja, der guckt ein bisschen verstört, weil ihn häufiger wahrscheinlich Leute auf der Straße grüßen. Meistens ist es leider schlimmer, weil habt ihr vielleicht gelesen, dass der auch gerne mal durchbeleidigt wird, völlig grundlos, ja, ja, auf Campingplätzen oder dergleichen. Aber wie lustig ist das bitte, dass ich jedes Mal diesen Mann da auf der Straße treffe, ja, und diesmal wieder beim Joggen. Ja, angeblich soll er auch zur Jogging-Community oder zur Lauf-Community gehören, aber I don't know. Müssen wir unsere Menschen meiner Charité mal fragen.
Ich wollte gerade sagen, ich überlege, wen kenne ich?
Ja, Paul.
Ja, Paul natürlich, und ich überlege noch eine weitere Person. Ja, doch, ich habe noch jemanden, die dort auch arbeitet.
Ja.
Das ließe sich wahrscheinlich rausfinden.
Ja, ne, also das wäre schon auch eine coole Folge. Ne? So, jetzt bist du aber mit deinem Rad ja ganz, ganz nah dran. Ne? Hast du noch Fragen? Ja, du kannst eine Kartusche mitnehmen, das muss man aber auch üben. Weil das ist nicht so einfach, wie es klingt.
Ja, das stimmt. Also da nehme ich mich mal komplett raus. Also ich kann ja technisch grundsätzlich mal gar nichts. Also Reifen aufpumpen, das ist das Maximum meiner technischen Fähigkeiten, was ein Rad anbelangt. Vielleicht
auch das
noch
ist nicht WD-40 ganz,
auf eine Kette aufbringen, das kann ich vielleicht auch noch. Okay. That's it. Vielleicht noch das Rad mal unten ausspannen und so, das würde vielleicht auch noch gehen, aber Hinterrad das mit Kette ist schon schwierig wieder.
Das wirst du können müssen, das wirst du alles lernen müssen, oder ja. Du machst dir hinten einen Radgepäckträger dran. Das sieht an deinem Auto sicher richtig sexy aus.
Ja, das, genau, das fühle ich jetzt auch noch nicht so ganz. Nein.
Aber Nein. Sagen wir mal so, du hast ja ein geräumiges Auto, aber sagen wir mal mit Kinderwagen und du musst dann ja dann wie die Maus hinten im Kindersitz, da kannst du nur die Hälfte umklappen und so, da musst du schon beide Räder rausmachen, sonst geht's
genau
nicht.
Also es ist so, ich habe ja mit dem besagten Radhersteller, das kann man ja durchaus sagen, das ist Kukuma, die kommen aus Darmstadt, hatte ich Kontakt, denn die haben sich gemeldet. Nachdem wir einmal mehr das Thema Rad und mich ein bisschen fokussiert hatten, das war, als Kai einmal mehr bei uns zu Gast war. Und daraufhin haben die sich bei mir gemeldet und gesagt, hey, lass uns doch mal telefonieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt, ja, ich habe schon schlechtes Gewissen, weil ich mich immer wieder so lange dauert, bis ich mich rückmelde. Aber es ist immer so viel los, beruflich, privat, alles, ihr wisst ja, wie es ist. Aber im Prinzip ist es so, ich kann mir einfach bei denen Rad bestellen. Was ja schon mal total geil ist. Also das ist ja komplett verrückt. Ja? Wie kannst du einfach ein Rad bestellen? Ja? Und ich kann da alles machen, wie du schon gesagt hast, aber ich habe halt nur wenig Plan. Also ich tendiere immer noch dazu, tatsächlich eher einen Gravelbike zu bestellen. Einfach, weil es, glaube ich, für mich, ich habe nicht so viel, weder die Zeit noch Platz, glaube ich, zu Hause, wo ich mir hochwertige Räder so viele irgendwo hinhängen kann an die Wand.
Deswegen, Entschuldigung, du hast ein Haus.
Ja, aber das ist in der Stadt. Also die Stadt, vor allem in Regensburg, sind Quadratmeterpreise sehr teuer. Also es ist kein großes Haus, sag ich jetzt mal. Und dementsprechend,
aber du hast eine Garage.
Nee, habe ich nicht. Ich habe nur einen Stellplatz.
Ah, du hast einen Stellplatz, okay. Genau. Aber du hast einen Keller.
Ja, das habe ich.
Und da könnte also ich meine, du bist ja heute woanders, aber alleine dein Büro, in dem du normalerweise aufzeigst.
Könnte ich an die Wand hängen.
Da kannst du mindestens 4 Räder an die Wand hängen. Das merkst du dann schon noch.
Das wäre auf jeden Fall denkbar. Nichtsdestotrotz denke ich mir so, ey, fühle ich es nur auf der Straße unterwegs zu sein? Klar, Bayern ist dann, du bist auch schnell draußen, wo nicht so viel Verkehr ist, aber weiß ich jetzt auch nicht so. Fühle ich es auch ein bisschen offroadiger unterwegs sein, Feldwege, Forstwege etc., denke ich mir irgendwie, ja, ich glaube, das macht Bock. Und jetzt erstmal die wichtige Frage an dich, Ralf. Wenn ich mir ein Gravelbike bestelle, wo ist denn der Hauptunterschied zu einem Rennrad? Natürlich abseits der Bereifung. Kann ich mir nicht auch einen Satz Rennradräder noch dazu holen, dass ich das auch mal mit anderen Reifen fahren könnte? Oder ist das einfach gar nicht möglich?
Also das würde man nicht machen.
Ah, okay.
Ja, weil das gesamte Ding ist halt dafür ausgelegt, dass man mit diesen entsprechenden Rädern läuft. Aber ich würde mir jetzt gar nicht so einen Gedanken machen. Der Ansatz von dir ist ja erstmal klug. Ja? Also du wählst halt ein Rad, das du halt für unterschiedliche Dinge einsetzen kannst. Nicht unterschätzen, mit einem Rennrad, mit normalen Rennradgeschichten in der Stadt ist nur so halb geil.
Ja, ja.
Ja, weil mal eben einen Bordstein rauf, runter und so, ja, das kann man alles machen, ist alles okay, aber ist nur so halb geil. Da musst du dir beim Gravel natürlich viel weniger Gedanken machen.
Genau, auch, ich glaube, Gravelbike ist auch halt, klar, der Rahmen hat eine andere Geometrie und so, wie ein Rennradrahmen und so, das ist mir schon klar. Ist aber auch ein bisschen komfortabler, glaube ich, zum Fahren, schätze ich mal, oder?
Das hängt ja vor allen Dingen mit den dickeren Reifen zusammen und mit dem etwas geringeren Luftdruck, mit dem man die normalerweise
fährt. Ja, und der Lenker ist doch eine Tendenz höher, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich mir gerade auf der Internetseite den Rahmen anschaue, wirkt der Sattel
der ist nicht so radikal.
Genau, ja, das ist für so meinen radikal. Rücken wahrscheinlich auch gut, weil ich bin ja dann doch auch relativ groß. Und genau. Und jetzt ist aber noch eine andere wichtige Frage. Ich meine, Farben, okay, da habe ich auch keinen Plan. Da kannst du ja wirklich alles machen.
Das ist sehr, sehr wichtig.
Es gibt matt sehr, und glänzend. Sehr was ist denn da schon? Also ich wollte irgendwie so einen goldglänzenden Rahmen eigentlich. Weißt du, das hatte ich eigentlich so... Spaß.
Ich glaube dir kein Wort.
Es gibt kein Gold.
Du hast es dir schon angeguckt, den goldglänzend.
Nee, gibt's gar nicht. Habe ich geguckt, aber gibt's.
Aber gelb gibt's.
Es gibt gelb, ja.
Gelb ist eine der Signature-Farben von Kurkuma.
Genau, das sieht auch tatsächlich ziemlich fresh aus, muss ich sagen.
Natürlich herzliche Grüße an Dirk, ja, das ist der Chef.
Ja.
Meine beiden ersten Räder, also sowohl mein erstes Rennrad als auch mein erstes Zeitrad waren auch von denen.
Genau, und da gibt es aber schon die Option, das Finish, matt oder glänzend, ist, was was sieht besser aus?
Das eine ist matt und das andere glänzt.
Ja, aber jetzt ist matt irgendwo im Internet. Ich habe mir natürlich schon mal da ein bisschen rumgegoogelt, weil ich mich einfach nicht auskenne. Ich habe gelesen, manche schreiben, matt wäre ein bisschen anfälliger für Steinschläge oder irgendwie sowas, dass man das schneller sieht oder irgendwie so.
Liebe Community, an dieser Stelle sind wir bei absoluten Geschmacksfragen, die keinerlei Funktionalität beinhalten. Es ist genau die gleiche Frage, nehme ich mein Laufshirt in rosa, blau, grün oder pink?
Okay, ja dann ist das geklärt. Und jetzt das Wichtigste vielleicht, Rahmengröße.
Ja, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, ja.
Jetzt, wie es der Zufall so will, kann man ja auch hier logischerweise natürlich, es gibt ganz viele verschiedene Rahmengrößen und für Laien wie mich auch neben der Rahmengröße in Zentimeter auch eine Range an Körpergröße als Empfehlung sozusagen. Wie es der Zufall so will, ich meine, in meinem Personalausweis steht seit ich diesen Personalausweis habe, irgendwie, glaube ich, 1,88 Meter, glaube ich, drin, ja. Ich habe letztes Jahr kurz vor dem Karriereende noch meine Leistungsdiagnostik in Berlin gemacht, wo ich auf 1,89 gemessen wurde, wo ich schon dachte, das kann nicht sein. Wir messen nochmal, dann wurde ich noch zweimal gemessen, das war immer 1,89.
Und jetzt, liebe Community, kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Biologische Wunder.
Ja, ich werde mit zunehmendem Alter offensichtlich größer, denn jetzt kommt im Rahmen meines ersten, da kann ich jetzt natürlich nicht so ins Detail gehen, meines ersten Labortestings bei Adidas. anlässlich Road to Records habe ich auch eine Anfrage erhalten aus dem Innovation Team, die in diesem super geheimen Labor verschiedenste Prototypen für die Zukunft testen.
Da war Patrick Lange gestern und ist Prototypen gelaufen.
Ja, genau. Es ist sehr cool. Ja, ich durfte da auch dann, sagen wir mal so, es gibt einen sehr schnellen weißen Schuh, der diverse Weltrekorde und Marathonsiege in jüngerer Vergangenheit errungen hat.
Das glaube ich Adidas Rekord heißt er, glaube ich, ne?
Mit diesem genau,
blauen Streifen. Ne?
Genau, so heißt dieser Schuh, genau. Und dieser weiße Schuh für 500 Euro, da gibt es natürlich jetzt schon diverse Prototypen für Nachfolgemodelle. Diese durfte ich testen. Das war extrem spannend, das war total geil. Und weil ich dann das erste Mal dort war, also nach meiner Profikarriere, habe ich aber auch das volle Treatment bekommen, was die dann sonst an technischen Möglichkeiten haben. Sprich, du stellst dich auf so ein Gerät, was dein Körperfett misst, also nicht mehr mit diesen Klammern und so, sondern das scannt dich, dann kannst du dich in so eine Kabine stellen, da wirst du per Laser dein kompletter Körper vermessen, Körpergröße, alles ist wirklich fancy und dann können die gewisse Konfektionsgrößen und alles ist wirklich krass. Und da kam raus, 1,90. Also ich werde jetzt jedes Jahr einen Zentimeter größer, was mich zu dem Problem führt, was für einen Rahmen soll ich nehmen? Denn, jetzt gehen wir zurück zur Kokuma-Website, hier gibt es einen Rahmen, Option 58 Zentimeter, ist empfohlen für 1,83 bis 1,89. Und es gibt einen 60 Zentimeter Rahmen, Körpergröße empfohlen 1,90 bis 2 Meter. Ich bin jetzt da irgendwo so zwischen den Welten. Ich meine, wenn der Trend sich fortsetzt, dann bin ich ja in 10 Jahren auch 2 Meter groß. Dann wäre wahrscheinlich der größere Rahmen der bessere.
Das ist nur, weil du einfach zu wenig Krafttraining machst, der deine Bandscheiben zusammenpresst und jetzt so wenig läufst, dass du überhaupt keinen Impact mehr auf deine Wirbelsäule hast und die sich jetzt ausdehnt.
Die also, Bandscheiben, ne, sind so voll.
Wir haben es hier mit einem biologischen Wunder zu tun. Philipp Flieger wächst jedes Jahr. Hier kommen wir genau an einen Punkt, der euch alle in diese kleinen, netten Fachläden treiben sollte. Ja, egal, ob ihr euch für eure nächsten Laufschuhe interessiert oder für eure nächsten Sachen, die ihr bei Wettkämpfen anziehen wollt oder die nächste Raderneuerung ansteht oder überhaupt, ne, der Erwerb des ersten Rades ansteht, bitte nicht online komplett dort durchbestellen. Ja, weil das führt dann nur dazu, dass die Sachen, wenn sie nicht passen, wieder zurückgeschickt werden müssen. Viele Sachen, die retourniert werden, landen dann direkt auf der Müllpresse. Ja, das wird natürlich bei so einer Radschmiede, also eine kleine, feine Radschmiede, Kokuma, wird das nicht passieren. Aber ich würde dir dringend empfehlen, da einmal hinzufahren und dich da drauf zu setzen. Weil erstens ist jeder Rahmen ja anders. Ne? Und du hast ja schon gesagt, auch die Geometrie von Gravelbikes oder Crossern ist halt anders. Da muss man einmal drauf gesessen haben, ja, und ein Gefühl dafür haben. Plus, da sind Leute, die sich damit auskennen, die wissen schon, wie das funktioniert. Weil beim Rad ist erstmal eine Empfehlung, deshalb ist ja diese Range da angegeben, ja, welche Körpergröße wohl damit zu tun haben könnte. Entscheidend für die Geschichte ist aber natürlich auch eine Korrelation zwischen Länge des Oberkörpers, Länge der Beine, Schritthöhe, ja, weil die Schritthöhe entscheidet ja, ob du von einem XL-Rahmen vernünftig, also gut eingestellt, zum Tretlager kommst oder nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel in Relation sehr lange Beine hast, dann würdest du immer auf XL gehen statt auf L.
Von der Rahmengröße. Das spricht für einen größeren Rahmen bei mir, würde ich sagen.
Genau, ja. Und wenn du halt Tendenz kurze Beine hast, dann machst du es umgekehrt. Deshalb, das ist wirklich nur eine Empfehlung. Und wenn man dazwischen ist, bitte immer einmal hinfahren, draufsetzen, sonst nicht happy. Ja, also ich bin auch mit deren Rädern immer sehr gut klargekommen, weil das offensichtlich zu meiner Körperkonstitution. Ja, Beinlänge, Oberkörperlänge und so weiter. Ja, also das ist auch die Frage, Oberkörperlänge, wie weit sind meine Arme nach vorne? Mhm. Ja, habe ich lange Arme, habe ich einen langen Oberkörper, dann ist das natürlich eine andere Relation, also zum Lenker hingreifen. Ja, da gibt es ja Vorbau, ja, von der Achse hast du einen Vorbau. Der Vorbau kann kleiner oder länger sein, das kann man auch dann noch anpassen, dass man da einen anderen Vorbau drauf macht. Aber das einmal anprobieren. Also wie Schuhe, ne? Du weißt ja, bei
Marken... aber Schuhe kauft man doch einfach nach Farbe, haben wir doch alle gelernt, oder?
Ja, genau. Gerade Laufschuhe. Das ist ja, deshalb nimmst du ja auch goldglänzend. Das Ganze. Ne? Das war diese spannende Umfrage bei unserer Folge bei Intersport. Ja, als wir dann mal, ich wurde ja erst brutalst ausgelacht dafür, dass ich sagte, ja, ich suche meine Laufschuhe nach Style und Farbe aus. Und dann stellte sich heraus, dass über 50% des Publikums das ebenso macht.
Ja? Richtig, richtig, richtig.
Ja.
Ja, nee,
also so ist es.
Das, ne? Macht
also
wahrscheinlich Sinn, dass ich
du musst einfach einmal dich draufsetzen und Schritthöhe ist ein wesentlicher Punkt.
Ne? Ja. Also, das mit dem längeren
ja
Vorbau macht bei mir vielleicht auch Sinn. Ich erinnere mich noch an meinen, also das ist ja uralt, das Rennrad, das war auch nie auf mich jetzt wirklich gefittet und so. Das, was ich jetzt vor 10 Jahren mal, oder das ist schon länger her, wahrscheinlich schon 12 Jahren mir mal geholt habe für Alternativtraining im Sommer, was ich jetzt so als Stadtrad nehme, da, also ich bin halt nicht super groß, aber jetzt eher, also mit 1,90 jetzt auch nicht klein und ich bin jetzt auch nicht der sich da jetzt, glaube ich, das letzte Prozent
ausmacht. Habt ihr gemerkt, wie er jetzt schon mit totaler Selbstverständlichkeit sagt, ich mit 1,90?
Ja, jetzt habe ich das mal aufgenommen hier. Ich nehm die jüngsten messbaren Ergebnisse von diesem April. Solange ich noch 1,90 bin, nächstes Jahr vielleicht auch 1,91. Und da war es halt schon so, ich glaube, wenn ich jetzt fahre, also ich muss mir nicht, also es muss bei mir jetzt nicht aufs letzte Prozent aerodynamisch, was weiß ich was. Also ich will, dass ich dann nicht rückenschmerzenmäßig mir genau 2 Stunden was abquäle. Und ja, das war, glaube ich, von dem damaligen, das war halt so ein Standardvorbau für das Rennrad, das ich damals hatte. Mhm. Wie gesagt, uralt, nichts Besonderes. Und da hast du schon irgendwann so nach 2 Stunden, also das längste, was ich ja mal gefahren bin, ist ja auch nicht weit gewesen, das waren so 100 Kilometer, aber da hast du dann trotzdem nach 2 Stunden irgendwann gedacht, so, oh ja, jetzt irgendwie mein Rücken, irgendwie geil fühlt sich's nicht an, wenn du es da so weiter fährst, sage ich jetzt mal. Und man war dann danach auch echt verspannt. Und das wäre wahrscheinlich dann auch sinnvoll, dass man, wie du schon sagst, sich da einmal ordentlich von entsprechenden Experten vermessen lässt und beraten.
Absolut, absolut.
Ne? Ja, krass, jetzt haben wir sehr viel Rennrad-Content heute gemacht, genau, oder Gravel-Content.
Pass auf, dann lass uns noch an der Stelle eine Geschichte, die ich für euch habe, noch einschieben, weil die mit Triathlon zu tun hat. Das ist nämlich eine Geschichte, die ich eigentlich vergessen habe, aber sie ist mir heute wieder eingefallen und die fiel mir jetzt jede Woche wieder ein, weil es eine wirklich grandiose Geschichte ist. Ja? Eine junge Lady, die ich kennengelernt habe, also jetzt nicht persönlich kennengelernt habe, aber bei der Siegerehrung kennengelernt habe in Jesolo, ist Daphne Belt. Ja? Eine Britin, die ihre Kategorie gewonnen hat, also ihre Altersgruppe gewonnen hat. Ja? Die ist 49 Minuten geschwommen, 3 Stunden 46 Rad gefahren und 3 Stunden 25 den Halbmarathon gelaufen. So, jetzt kurz zu überschlagen, das ist nicht so super schnell. Ja, aber diese junge Lady war die einzige Starterin in der Kategorie 85 bis 89.
Years old. Das ist ja komplett krass.
Ja, so, also erstmal sich dieser Nummer überhaupt zu stellen, ist schon bemerkenswert. Davor, in der Altersgruppe davor, gab es keinen Teilnehmer, also gar keinen, auch bei der männlichen Kategorie nicht. Daphne Belt kam dann auf die Bühne, eine unglaublich fröhliche und freundliche Dame, sehr agil, ja, kam da hoch, als hätte sie nichts gemacht den Tag über. Es war großartig. Und dann kommt die Geschichte. Daphne Belt wird im August 85 Jahre alt. Ja? Also sie ist noch 84, wird dann 85. Ihr Mann hatte eine schwere Krebserkrankung, Prostatakrebs. Danach, ja, er hat es zum Glück überstanden, alles okay. Danach hat sie gedacht, oh, das ist keine gute Idee. Das machen zu wenige Männer gehen zu den Vorsorgeuntersuchungen. Also mache ich eine kleine Sammlung, ja, für Prostatakrebsforschung. Die Idee, und da ist sie jetzt hardcore dran, ja, die Idee ist, in diesem Jahr 85 Wettkämpfe zu machen. Zählen wir mal ganz kurz durch. 85 Wettkämpfe im Triathlon in 52 Wochen. Aber nein, 85 Wettkämpfe in der Zeit von Januar bis zu ihrem Geburtstag, der im August stattfindet.
Das ist verrückt.
Ja, und tatsächlich habe ich Daphne Belt heute Morgen geschrieben, ja, auf Insta, weil sie ist auf Insta. Das ist halt 85 Jahre auf Insta. Sie hat geschrieben, ja, das wäre halt alles sehr scary gewesen, die Zeit da und so weiter. Und Anfang 23 war das dann halt alles gut und dann haben sie den Plan entwickelt. Ja, 85 Triathlons bis August. Morgen, ja, morgen macht sie ihren 54. Wettkampf.
Das ist so krass.
Seit Januar. Ja? Wenn ihr es eingibt, Daphne Belt. Ich kann, wir machen den, den Link zu, dem, zu der Donation-Plattform, das ist eine englische Donation-Plattform, machen wir in die Shownotes. Großartig. Ich sage euch, die Lady ist fantastisch. Ja. Ja, solche Leute lernt man kennen, ne? Wenn man mal zu einer Siegerehrung hingeht von einem Triathlon, das ist nicht so selbstverständlich, dass man hingeht, ja, weil man ist selber völlig im Eimer in der Regel, ja, und dann ja, geht man da halt hin oder nicht oder bleibt vielleicht auch nicht ganz so lange, ja, weil das zieht sich manchmal ein bisschen hin. Hat 2,5 Stunden gedauert, die Veranstaltung. Das ist dann auch lang, ne? In den Abend rein. Hat noch nicht gegessen und so weiter. Aber solche Menschen kennenzulernen, das ist halt unglaublich. Das ist halt unglaublich.
Ja, das ist inspirierend. Also ich habe tatsächlich hier gerade auch ihr Insta-Profil angeschaut. Und ja, also
ihr Mann ist jetzt halt wieder dabei, ne? Also die machen das jetzt zusammen, ja? Und die machen halt so kleine größere Wettkämpfe. Jesolo war tatsächlich ihr größter Wettkampf, also eine halbe Distanz, hallo Leute, ja. Danach konnte ich eine Woche nicht gescheit gehen. Ja, die hat dann da noch 2 Wettkämpfe gemacht in der Woche. Also es ist unglaublich. Crazy, ne? Ja, unfassbar. Das kann Sport, ja. Sag mal, dann machen wir doch noch eben, weil wir bei Das kann Sport sind, machen wir doch noch eben eine andere Geschichte, bevor wir uns mit den aktuellen Leistungen der Spitzenkönner nochmal auseinandersetzen und eine Big Announcement für euch haben. Ja, könnt ihr euch schon drauf freuen. Melinda French Gates. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, Gates Foundation, Bill Gates, der Ehemann. Sind die noch zusammen? Ich glaube nicht, ne?
Nee, ich glaube, dass die sich haben scheiden lassen, ja.
Genau, ne? Also Melinda French Gates jedenfalls ist irgendwann jetzt im Frühjahr aus der Gates Foundation ausgeschieden. Ja? Warum auch immer, ist jetzt auch in diesem Kontext uninteressant und hat halt relativ viel Mittel zur Verfügung. Ja? Und hat gestern veröffentlicht, dass sie eine Milliarde Dollar in Projekte stecken will, um die Gesundheitsförderung und Bewegungsförderung und die Gesundheitsvorsorge von Frauen in unterschiedlichen Bereichen zu stärken. Vor allen Dingen in den USA, weil es da natürlich massive Probleme gibt durch die Verschärfung zum Beispiel der Abtreibungsregeln in vielen Staaten, eine viel höhere Sterblichkeit von schwarzen Frauen gibt als weißen und so weiter und so weiter. Es gibt halt massive Probleme. Dafür hat sie, ich glaube, insgesamt 20 Projekte ausgewählt, ja, um eben Organisationen, also alles Non-Profit-Organisationen zu unterstützen mit erheblichen Summen, die sich um diverse Themen in Bezug auf Gesundheit etc. Einsetzen. Und unter anderem gehen 20 Millionen Dollar an Alison Felix.
Ach, okay. Ja,
Alison Felix, kurze Erinnerung, ja, die erfolgreichste Leichtathletin der letzten 20 Jahre, 100, 200, vor allen Dingen aber 400 Meter, große Probleme mit Nike gehabt, nachdem sie ihre erste Schwangerschaft announced hat, sollte ihr Vertrag stark gekürzt werden und so weiter und so weiter, hat sich dann durchgesetzt, hat sich getrennt, hat inzwischen ihr eigenes Label und so weiter und setzt sich sehr stark ein für junge Mütter in allen möglichen Bereichen, aber vor allen Dingen auch im Sport und im Leistungssport, damit man eben als junge Mutter oder als schwangere Sportlerin in der Lage ist, weiter Sport zu treiben, weiter in Profisport unterwegs zu sein. Das ist nicht so einfach und nicht so selbstverständlich. Und die gehört zu den ausgewählten Projekten von Melinda French Gates und bekommt 20 Millionen Dollar für ihr Engagement. Also zum Beispiel, dass man entsprechende Kinderbetreuung bei Wettkämpfen hat, bei Training hat, Stellen hat, wo man Kinder, breastfeeden, jetzt fällt mir das deutsche Wort.
Stillen kann.
Ja, stillen kann, genau. Ja, all diese Sachen, ja, die nicht so selbstverständlich sind in allen Staaten, in den USA, in der Öffentlichkeit, ja, das ist not so easy. Das alles wird sie damit befördern und befeuern und ja, cool.
Das ist großartig. Ja. Also, wir hatten kurz off-record drüber gesprochen, ob ich das mitbekommen hätte, habe das bisher nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wie neu das Announcement ist, aber erstmal ja, ich glaube, wichtig, Von gestern. Okay, von gestern ein wichtiges Zeichen, wichtiges Signal. Und natürlich schön, wenn da auch was im, ich sage jetzt mal, Leichtathletik-Sektor ankommt. Also da ist ja auf jeden Fall Alison Felix eine der großen Pionierinnen, gewisse Dinge öffentlich zu machen. Und das ist ja auch mit einem großen Risiko verbunden. Es ja. gibt nicht nur Firmen wie die Marke mit dem Swoosh. Aber man muss ja trotzdem, wenn du diesen Schritt gehst, das öffentlich zu machen, womöglich, also musst du zumindest auf dem Schirm haben, dass du vielleicht auch für andere, wie sagt man so schön, ich habe neulich so ein neues Wort gelernt, dass man nicht mehr brand safe ist. Ja? Also quasi, dass Firmen dann damit rechnen müssen, dass du vielleicht irgendwie wieder so einen Shitstorm verursachst durch gewisse Äußerungen etc. pp. Ich glaube, es gibt ganz viele Firmen, die sehr anders damit umgehen und denken. Nichtsdestotrotz war das, glaube ich, damals ein wichtiges Signal, das Ganze öffentlich zu machen und auch diesen Skandal bewusst, ja, was heißt herbeizuführen? Es war nicht ihre Schuld, sondern sie ist ja in diese Situation auch gedrängt worden. Aber man hätte,
also aber glaub, das, durchzu- vielleicht, das durchzufighten genau. ja, gegen genau. einen Weltkonzern ja,
genau.
und zu
genau.
sagen, genau. nee, so nicht, ihr Lieben.
Ja, richtig, ist schon Wahnsinn, kostet ja. bestimmt ganz viel Energie und Kraft, das gemacht zu haben und ist umso mehr bewundernswert. Und deswegen finde ich das großartig, also dass dann sie auch als Initiatorin von so einem Projekt davon jetzt profitiert und das weiter vorantreiben kann.
Ist übrigens gerade vor ein paar Wochen zum zweiten Mal Mutter geworden.
Ach ja, cool. Ich muss gerade gestehen, Alison Felix ist aber noch, also theoretisch ist sie, also sie ist noch aktiv, oder sie hat nicht offiziell die Karriere beendet.
Doch hat ihre Karriere beendet.
Ah, letztes Jahr?
Letztes
Jahr. Oder nach Eugene?
War das Eugene?
Ich überlege gerade,
weil ja, war Eugene, die waren nicht in Budapest,
genau,
Mailand.
Mhm. Genau, genau.
Ja.
Budapest
ja, hatte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Hatte ja tatsächlich zuletzt ihre eigene Brand, ne?
Genau.
Also auch sehr fancy eigene Spikes. Ja, also sehr, sehr fancy waren die. Die waren auch nicht ganz preiswert. Da siehst du mal, was passiert, wenn man eben nicht Massen produziert, sondern wenn man dann halt so Prototypen macht. Also die waren
ich kenne ja schon ein bisschen das Thema bei Adidas mit dem Evo 1.
Ja,
und da gab es ja viele Diskussionen, warum der 500 Euro kostet. Aber das wird ja auch nie ein Massenprodukt werden, weil das so aufwendig ist zu produzieren mit diesem speziellen Sohlenmaterial. Von dem her, ja, alles, was halt dann nicht in großen Stückzahlen produziert werden kann, hat halt leider auch einen erheblichen Preis, der es halt nicht für jeden erschwinglich macht.
Ja, nächste Woche geht es dann für mich und die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten nach Roma.
Ja, freue ich mich. Du sitzt quasi auf gepackten Koffern, Ralf, ne?
Also es wäre besser, wenn ich da schon irgendwas gemacht hätte. Mein Problem, ich habe noch nicht mal den Koffer
aus dem Keller geholt oder aus dem Dachboden.
Das ist viel schlimmer. Ich habe noch nicht mal der aus Jesolo ist ganz ausgepackt.
Das ist cool,
aber du kennst das, weil man hat ja mehrere Taschenkoffer.
Ja,
und klar. Von dem vom Wochenende ganz zu schweigen.
Ja. Bei mir ist es halt so, Bock habe ich auch nie. Also wenn es eins gibt, ich reise wirklich sehr, sehr gerne. Mir macht das Spaß, bin es irgendwie auch gewohnt, weil man durch den Sport das immer schon viel gemacht hat. Ich finde es toll, ab und zu Location-Wechsel und so und alles, was das natürlich mit sich bringt, ist toll, ist großartig. Aber ganz großer Nachteil ist, ich hasse Packen. Und ich hasse auch zu Hause wieder auspacken und sowas. Und das ist wirklich ein richtiger Downer. Aber ich weiß auch, wenn ich es nicht sofort mache danach, dann liegt das halt auch gefühlt ewig rum. Und jetzt gerade mit unserer Kleinen, dann weißt du auch, wenn am nächsten Morgen, da ist halt wieder Action. Da kommst dann auch, egal wie spät abends du heimkommst, es gibt ja keine Verschnaufpause. Das heißt, du musst irgendwie am nächsten Tag dann beides machen. Also irgendwie sich ums Kind kümmern plus auspacken. Deswegen ziehe ich es meistens durch. Ich komme an, direkt bevor ich ins Bett gehe, alles noch aufräumen. Und deswegen...
Ja,
I feel you.
Dann muss ich sagen, ja, das schaffe ich nicht. Was ich schon in der Regel mache, also ich donner sofort die dreckigen Klamotten raus und in der Regel auch direkt in die Waschmaschine.
Ja,
das mache ich schon. Aber es kann natürlich schon mal vorkommen, dass man dann vielleicht doch noch irgendein Lebensmittel vergessen hat. Im Rucksack. Oh, die Banane war da noch drin. Oh, der Apfel ist da noch drin.
Das kenne ich nur noch aus meiner Schulzeit, wo es vielleicht mal ein Apfel irgendwie über die Sommerferien im Rucksack verblieben ist oder sowas.
Ja, also in diesen sagen wir mal, so Einsatzrucksäcke, ne? wo ich halt immer ein paar Sachen drin habe.
Klar.
Ja, und dann gibt es natürlich auch den Rucksack, der für die Triathlon-Veranstaltung mit dem ganzen, man hat ja schon viel so einen kleinen Kram, ne? Und da sind dann schon auch nur, also Riegel sind da jede Menge drin und Gels und so weiter. Ne? Da kann man, muss man immer nur nachher nochmal drauf gucken.
Die Haltbarkeit.
Vor wie vielen Jahren die abgelaufen sind. Also da reden wir nicht über Wochen, da reden wir über längere Zeiträume. Ja, so ist es jedenfalls. Jesolo habe ich noch nicht ganz ausgepackt, tatsächlich, weil da sind noch ja, ich brauchte den Koffer jetzt nicht.
Ja.
Deshalb sind da noch ein paar Sachen drin.
Wenn wir gerade schon dabei sind, bevor wir zu deinem Roam-Trip kommen, bist du, nee, ich überlege gerade, bist du für die Euro auch im
Ja,
Einsatz, also
ja.
kommentiermäßig?
Zusammenfassung.
Ah, ja, geil, okay. Witzig, weil ich habe jetzt auch zwei News reingebekommen, sozusagen. Ich werde bei zwei sportlichen Großereignissen doch präsent vor Ort sein.
Ach, cool.
Einmal beim Euro-Finale in Berlin
Ja.
und einmal
Also
tatsächlich
Fußball
doch,
jetzt, dieser Sport, wo du dich richtig gut auskennst.
wo ich mich richtig gut auskenne und ein Hardcore, also Ultra auch bin. Mit Bengalos kennt man mich.
Sei vorsichtig, sonst ruft der Jan an.
Oh, das hab ich tatsächlich mitbekommen, dass da, aber das war wen? Wiesbaden, die da irgendwie aufs Spielfeld sind, oder was war da? Oder andersrum? Oder sind Regensburger in Wiesbaden aufs Spielfeld?
Hallo, ihr seid aufgestiegen.
Ja, das habe ich, zweite Liga jetzt wieder, ja.
Ja.
Aber irgendwo gab es irgendeine Szene, die wurde mir, komischerweise in meinem Insta-Algorithmus reingespielt, wo irgendwelche
Ja.
Polizei, weiß nicht, 100 Polizisten aufs Spielfeld sind, weil
Ja,
fünf
das.
Wiesbadener da waren oder irgendwas, keine Ahnung. Also
Ja,
das
das
sah irgendwie,
ist
sah
halt
ein
noch.
bisschen traurig aus.
Wollte ich gerade sagen. Wir wurden Vorkehrungen getroffen, relativ massive Vorkehrungen getroffen für einen möglichen Platzsturm, der ja im Falle eines Aufstieges auch eingepreist ist. Das macht man dann mal. Das ist ja auch,
Ja.
finde ich auch, das kann man ja kanalisieren, das ist kanalisiert, alles in Ordnung. Ja. So, also mit Spielende, ja, leider nicht wegen Wiesbaden gewonnen, sondern ja in Regensburg gewonnen und damit in die zweite Liga aufgestiegen, zogen halt da die Ordner und Polizisten und so weiter auf, um das Ganze zu kanalisieren, also die Fans nicht zusammenkommen zu lassen, ne, einen Raum zu lassen für die Mannschaften und so weiter und so weiter. Und dann wollten doch ganze,
Fünf.
ja, fünf oder sieben, keine Ahnung, Fans auf den Rasen und die anderen wollten nicht. Das ist schon ein
Das sah
bisschen
irgendwie sehr komisch aus,
traurig.
auf jeden
Das ist
Fall.
schon
Also
sehr, sehr
100
traurig.
Polizisten, die da standen, dachte ich mir so, okay, das war jetzt ein bisschen
Ja,
kläglich. Aber
ja, ja.
naja, und das andere ist aber, dass ich tatsächlich da noch nach Paris darf, zu den Olympischen
Ah,
Spielen.
doch noch. Hin oder in Deutschland machen?
Nee, noch nach Paris
Ah, cool.
zum letzten Wochenende, glaube ich, ist es dann. Letztes Wochenende bedeutet, ich glaube, wir, also beide Male, kann man ja auch sagen, also beide Male von Adidas eingeladen. Das weiß ich natürlich extrem zu schätzen, freue ich mich schon drauf. Sowohl, ich glaube, wir werden von Paris auch nochmal nach Lille reisen. Da ist, glaube ich,
Okay.
das Handballfinale, glaube ich,
Ja.
auch. Das werden wir, glaube ich, angucken. Ja, und das weitere Rahmenprogramm weiß ich jetzt auch noch nicht ganz genau, was wir noch alles anschauen werden vor Ort, aber freue mich auf jeden Fall drauf.
Marathon natürlich, klar.
Marathon. Da müssen wir gerade noch gucken, wie wir da eine Lösung ist für Eurosport hinbekommen. Denn ich habe ja relativ früh zugesagt, dass ich gerne den Männermarathon kommentiere, und hatte aber ja ganz lange nicht, also nicht den Plan oder eine Planbarkeit, dass ich das aus Paris machen kann, weil also das wäre jetzt für, muss man ja auch sehen, wenn die jeden Experten für ein Event da nach Paris bringen, das ist ja relativ enge, ohnehin schon enges Budget, glaube ich, das wäre nicht realistisch. Deswegen war ja dann klar, wenn, dann würde ich das wahrscheinlich aus Unterföhring kommentieren. Jetzt habe ich gesagt, ah, ich bin doch in Paris. Also wir könnten es gegebenenfalls live aus dem Stadion machen. Jetzt ist aber natürlich viel, das weißt du natürlich, viel, 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 viel zu spät, als dass man da noch eine Akkreditierung bekommt, eine Medienakkreditierung. Das ist natürlich bei so einem Großereignis wie Olympischen Spielen alles andere als einfach. Das muss man viel, viel frühzeitiger machen. Das heißt, wir sind jetzt gerade am Gucken, ob wir vor Ort eine Remote-Setup noch organisiert kriegen, sozusagen. Entweder im Hotel bei mir, dass die da ein Setup bauen. Oder ich irgendwo in ein Studio von denen gehe.
Eurosport-Zentrale von Europa ist allerdings in Paris, also von daher sollte da was möglich sein.
Das war der Plan, aber du kannst dir vorstellen,
Ja.
weil es die Eurosport-Zentrale ist und
Es
ja,
ist da auch schon ein bisschen Traffic.
Olympische Spiele nicht das kleinste Sportfest der Welt sind, mit vielen verschiedenen anderen Niederlassungen, da waren auch ein paar Leute schon ein bisschen früher dran, und haben sich gesagt, wir gehen ins Studio und nehmen, und übertragen von dort. Aber ja, mal gucken, ich denke, wir werden eine Lösung noch finden.
Ja,
Und
Eurosport ist ja für alle, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ein paneuropäischer Sender. Das heißt, da wird nicht nur in Deutsch kommentiert, sondern in 16 Sprachen, glaube ich, also in vielen Sprachen. Und die müssen halt ja auch irgendwo alle sitzen. Und die sitzen tatsächlich also in diesem Fall, schwerpunktmäßig in der Zentrale in Paris. Weil wenn man in ein Stadion oder in eine Halle geht bei Olympischen Spielen, das ist jetzt nicht etwa mit der Anmeldung als Sender oder mit dem Erwerb der Rechte dann inkludiert. Nein, nein. Da bekommt man eine kleine, ist wie ein Menü. Ja? Man bekommt ein Menü vorgelegt, ja. Und ich kann euch sagen, das ist ein hochpreisiges Menü. Und dann darf man da ankreuzen.
kann mir
Ja, ich
vorstellen.
möchte eine Interviewposition, ja, ich möchte eine Moderationsplattform. Ja? auf die wir übrigens als ARD und ZDF auch verzichten, weil horrende Preise. Ja, ich möchte einen Kommentatorplatz. Ja, ich möchte vielleicht einen zweiten Kommentatorplatz. Ja, ich möchte zwei Headphones. Ja, ich möchte da noch eine, keine Ahnung, Kommentatorkamera haben, wie auch immer. Man kann da relativ viel ankreuzen. Das wird aber auch schnell sehr teuer. Und zwar in jedem einzelnen Venue. Ne? Also das ist
das heißt aber, Moderationsplattform verzichtet ihr? Ich stelle mir jetzt gerade bei der Leichtathletik vor. Ich meine, du sitzt natürlich am Kommentatorenpult.
Ja.
Mit Willi Haag, aber normalerweise Moderatorenplattform, das war doch das, wo sonst Klaus Lufen und Frank Busemann stehen.
Wie lösen die das dann? Sagen wir mal so, das hat man nicht so gemerkt, weil wir es geschickt fotografiert haben und geschickt gelöst haben. Die letzten großen Veranstaltungen waren alle nicht mehr mit einer Moderationsplattform. Ah. Sondern die haben Klaus und Frank aus der sogenannten Mixed Zone, also das ist ja die Zone, wo Athletinnen und Athleten dann zum Interview hinkommen, zum schnellen Flash-Interview hinkommen. Von da aus haben die präsentiert.
Okay, das ist mir tatsächlich nicht
aufgefallen. Und tatsächlich gibt es einige Nationen, die Leichtathletik auch groß schreiben. Wir schreiben das ja auch noch groß. BBC, die Franzosen selber natürlich, NBC, die NRK, die Norweger, Japaner und so weiter. Die haben alle große Moderationsplattformen, die sind dann irgendwann irgendwo oben im Umlauf. Mhm. Enormer Aufwand, ja, da steht dann halt auch eigene Technik, also man bekommt dann diese Plattform, ja, das ist halt ein Gerüstbau und den Rest da drauf musst du selber machen. Also Licht, Einrichtungen, ne, Sitzmöbel, ja, da kannst du nicht mal eben sagen, Entschuldigung, mir fehlt hier gerade ein Stuhl in meinem Konferenzraum, ja, sondern das musst du da alles selber hinstellen. Das ist halt richtig, richtig teuer.
Wahnsinn, okay, krass. Ja.
Und bei Olympia sind diese Speisekarten, die du da ankreuzt, ja, das ist die sind nicht preiswerter als bei den Europameisterschaften in Rom. Völlig überraschend. Ja? Weil da wird alles teuer bezahlt. Alles.
Aber Rom ist ja ein gutes Stichwort, denn dazu wollten wir schon überleiten. Koffer von dir noch nicht gepackt, aber natürlich gedanklich schon durchaus in Rom. Und es gab einerseits einige tolle sportliche Ergebnisse, natürlich jetzt auch vom letzten Wochenende nochmal. Klar, wir sind jetzt mitten in der Leichtathletik-Saison. Auch aus läuferischer Sicht natürlich ein paar Highlights, das kann man schon mal sagen. Es gab aber auch nochmal ein paar Überraschungen in der Nominierung, oder?
Ja, es gab für mich ein paar Überraschungen. Also das meiste hatte ich mir schon gedacht. Es wird ein sehr großes Team werden, also über 100 Deutsche, die da teilnehmen werden. Es sind auch noch ein paar on hold, weil es auch im europäischen Bereich eine Road to Rome gibt, also eine Liste, eine Qualifizierungsliste. Und die wird erst durchgespielt, wenn alle Nationen ihre Ansprüche angemeldet haben. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass noch zum Beispiel Hürdenläuferinnen und Hürdenläufer, ja, weil ich das gerade weiß, die stehen halt auf der Kante, ja, ob sie drin sind im Feld oder nicht, noch nachnominiert werden. In der nächsten Woche. Ne? Das geht nächste Woche los. Nächste Woche Freitag geht das ganze Spiel los. Die wissen jetzt noch nicht, ob sie dabei sind oder nicht dabei sind. Das wissen sie erst am Wochenende. Also das ist auch schon relativ kurzfristig. Das Spiel hatten wir schon mal in Eugene. Das ist da nicht gut ausgegangen. Europäischer Kontext etwas anders. Keine große Zeitverschiebung, Reise nach Rom, 1,5 Stunden fliegen und so weiter. Alles anders. Bin gespannt. Ne? Aber am letzten Wochenende haben sich ja noch einige, weil da nämlich die Qualifikation über die direkten Zeiten und Normen abgelaufen ist, reingespielt ins Team. Und da waren auch noch ein paar Läufer dabei.
Ja. Da waren noch ein paar Läufer dabei und wir haben, ich glaube, sogar in der letzten Folge, das ja nochmal ein bisschen thematisiert, gewisse strategische Entscheidungen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht populär wirken, aber durchaus ja zielführend sein können. Für Max Torwart waren die auf jeden Fall zielführend, denn der hatte eben gemerkt in Rehlingen, dass mit dem Rennen wird schwierig, da die geforderte Zeit zu erreichen, hat sich dann entschieden, das Rennen vorzeitig zu beenden, ist jetzt in Brüssel gestartet am Wochenende und brutale neue Bestzeit gelaufen, nämlich 13:10:50. Das ist ja wirklich ein absolutes Brett. Und Florian Brem, der übrigens in Rehlingen durchgezogen hat, also in Einzelfällen geht das natürlich trotzdem, der hat in Rehlingen das Rennen noch durchgezogen, ist da auch eine sehr ordentliche Zeit gelaufen, hat aber jetzt auch nur eine Woche später in Brüssel nochmal nachgelegt. Der war nämlich nur unwesentlich dahinter. Der ist dort 13:11,87 gelaufen, also auch Riesensprung vom amtierenden deutschen 5000-Meter-Meister. Und ja, die beiden werden auf jeden Fall jetzt auch in Rom mit dabei sein. Für wen es nicht so gut lief, Ich habe das Rennen nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du reinschauen konntest. Wir haben nur das Ergebnis natürlich uns angeguckt. Aber Mohamed Abdillahi hat leider das Ziel in Brüssel nicht erreicht. Was da so genau die Hintergründe waren, kann ich gar nicht sagen. Ich habe jetzt im Vorfeld auch nicht so viel mitbekommen. Er hat jetzt auf Instagram auch nicht wahnsinnig viel geteilt, um nicht zu sagen sehr wenig. Das heißt, man hat da jetzt nicht so den Einblick, inwiefern die Vorbereitung auf die Olympiasaison und natürlich auch auf die EM-Saison vielleicht auch irgendwo gehandicapt war. Aber
beim Auswendiglernen der Nominierten weiß ich, er ist auch dabei in Rom.
Okay.
Aufgrund seiner Leistung vorher, es spielt auch die, das ist wie immer komplex in diesem Sport, alles ist da komplex, auch die Weltrangliste spielt da eine Rolle.
Mit den Punkten, ja.
Naja, also der wird auf jeden Fall auch laufen. Ich war bei der Nominierung auch überrascht. Konstanze Klosterhalfen hatte ja zuletzt auch zu strugglen, wir haben das ja auch schon hier angesprochen, ist nominiert für 5 und 10.000.
Oh, das ist ja auch nicht gerade der einfachste Doppelstart, nee,
muss man ist sagen. Ist tatsächlich am Anfang und am Ende, aber dennoch ist also ich bin, ich wünsche ihr, dass sie da einen großen Schritt nach vorne machen kann. Ihr fehlt noch die Olympianorm. Sie ist halt da über 5.000 nominiert, über 10.000, nee Quatsch, über 5.000 ist sie Titelverteidigerin, hat also eine Wildcard und über 10.000 war sie vorher ja schon nominiert. Über 10.000 Meter wird es ein großes Feld geben. Und da wird es jeweils B-Läufe über 10.000 Meter geben.
Wow, das gab es auch schon lange nicht mehr.
Ja, ich bin gar nicht sicher, ob es das schon mal jemals gab, weil es keinen Europacup über 10.000 Meter in diesem Jahr gibt, weil einfach die Wochenenden dafür ausgehen.
Ja.
Und deshalb werden die Europameisterschaften genutzt, um diesen Europacup auszutragen. Das heißt, es werden große Gruppen aus den jeweiligen Nationen akzeptiert. Ja, also zum Beispiel Debbie Schöneborn ist ja dabei, Lisa Merkel ist dabei, Miri Dattke ist dabei, Alina Reh ist dabei. Ja, die sind halt alle über diese Mannschaftsnominierung in der 10.000 Meter oder dann eben auch im Halbmarathon dabei. Das wird eine richtig große Laufveranstaltung, das Ding in Rom, ne? Weil da diese großen Gruppen eben in diesen Disziplinen unterwegs sind, nicht nur drei, wie bei dann den Olympischen Spielen pro Geschlecht und Disziplin. Das wird richtig cool. Ne? So, und jetzt habe ich noch eine Nummer. Wie viele Halbmarathonläufer haben die Briten gemeldet?
Wie viele Läufer haben die gemeldet? Ich sage mal, man darf ja wahrscheinlich, lass mal überlegen, man darf 6 melden. Wenn du so fragst, ich würde jetzt natürlich davon ausgehen, dass die viele melden. Wahrscheinlich melden die so wenig, weil die haben ja der Verband da auch immer mal wieder sehr weirde Entscheidungen. Reden wir von Männern oder von Frauen oder insgesamt?
Wir reden von Männern.
Boah, ich glaube bei den Männern, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich haben die am Ende gar keinen gemeldet.
Die haben bei Männern keinen einzigen auf der Halbmarathon-Distanz gemeldet.
Das ist ja brutal.
Großbritannien, die Läufernation, die können selbst die dritte Reihe melden, ja. Da sind die immer noch konkurrenzfähig im Mannschaftswettbewerb. Nicht vorne. Da reden wir schon über ein bisschen andere Hausnummern, ja. Und ich glaube, dass sowohl die deutschen Männer als auch die deutschen Frauen da exzellente Chancen haben. Ja. Ich habe das Vergnügen, beides zu übertragen. Ja.
Yeah.
keine britische Männermannschaft. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Aktuell wäre gelogen, jetzt da irgendwie Zeiten um mich ja, gut, zu werfen.
Ich meine, aber London-Marathon haben wir ja gesprochen, klar, aber da geht es ja Richtung Olympia. Ne?
Ja, so Phil Sethman, Callum Hawkins und so die
üblichen. Das ist halt jetzt zu nah gewesen.
Genau, ne? Ich glaube, dass die Halbmarathon-Zeiten, es sind mir jetzt nicht so viele ins Auge gestochen jetzt dieses Frühjahr, wo ich gesagt habe, okay, krass. Bei den Frauen ein bisschen was anderes, aber bei den Männern, ja, Marathonergebnisse gab es ein paar ganz gute, aber ja, okay, krass. Also verstehe ich aber auch die Beweggründe nicht so ganz, weil ich finde zum Beispiel, dass die Halbmarathon-EM in Rom, wo es ja eben auch einen Teamwettbewerb gibt, dann könntest du ja wirklich sagen, okay, vorne ist jetzt eher sekundär, aber auch um einen wichtigen Zeitpunkt nochmal zu haben für Formüberprüfung, für diejenigen, die sich vielleicht ja auch qualifiziert haben für die Olympischen Spiele in Paris und dann sagt man, schickt man noch 2 Leute mit, dann haben wir 4 am Start wenigstens, dass wir da irgendwie gesichert eine Mannschaft auch ins Ziel bringen. Hätte ich alle mal gemacht auf jeden Fall.
Ja, klar.
Einfach für Wettkampfpraxis. Ein Halbmarathon tut einem Marathonläufer auch nicht so weh. Passt vom Timing perfekt in Richtung Paris. kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen, wobei auch da in den letzten Jahren, wenn man da mal ein bisschen die Augen und Ohren offen gehalten hat, oh, da gab es ja auch einige wirklich Verwerfungen zwischen Athletinnen und Athleten und dem Verband und einige Entscheidungen, die von außen zumindest nicht wirklich nachvollziehbar sind.
Massive finanzielle Probleme.
Das ja, auch, das
teilweise kommt dazu. Ja, Meetings abgesagt und so und mit Meetings, ja, die der Verband selber veranstaltet hat, Riesendefizite eingefahren. Ein Haufen Trainer ist jetzt in der Wintersaison oder im Frühjahr zurückgetreten. Ja, also ne, Nationaltrainer. Ja,
in der Olympiasaison.
In der Olympiasaison, ja. Unter anderem auch Cheftrainer und so weiter, ja. Also da brennt richtig die Luft bei denen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ja, also klar, die haben natürlich immer noch exzellente Athletinnen und Athleten in vielen Bereichen. Aber das wird sehr spannend. Ich meine, du hast das ja, damals warst du ja noch Bahnballerer in Amsterdam. Da war, ja, da war ja, glaube ich,
das erste Amsterdam Mal. Amsterdam bin ich sogar schon Halbmarathon gelaufen, genau.
Ah, da bist du Halbmarathon gelaufen?
Das war genau das Setup, wie es jetzt hier ist. Da bin ich Halbmarathon gelaufen. Ah, okay, wir hatten auch eine gute Mannschaft, glaube ich. Weiß gar nicht, ob ich da, waren wir da?
Ich hätte jetzt gesagt, du wärst 10.000 gelaufen in Amsterdam.
10.000 bin ich noch, nee, stimmt, in Helsinki bin ich 5.000 gelaufen. Nee, und dann, genau, und dann bin ich in Amsterdam aber tatsächlich Halbmarathon gelaufen, was auch Richtung Olympische Spiele in Rio sehr, sehr gut gepasst hat. Also ich fand das damals total cool, dass es damals erstmalig überhaupt den Halbmarathon da als Angebot gab.
Das meine ich, das war doch so, ja.
Ja, genau, genau. Das fand ich super. Also das war echt top.
Vondelpark.
Ja, genau.
Im Süden von Amsterdam. Sehr, sehr
schön. Zwei Runden waren das. Und ja, das war sehr, sehr cool. Ja, ich bin wirklich gespannt auch auf die Deutschen, natürlich die Frauen, aber auch auf die Männer. Bin ich extrem gespannt.
Ja.
Manche haben sich ja zuletzt ein bisschen bedeckt gehalten, was ja nicht unüblich ist, weil gerade für diejenigen, die natürlich einen Marathon vorbereiten für Paris, die befinden sich natürlich in wichtigen Trainingsphasen jetzt, also beispielsweise Richard Ringer als amtierender Europameister,
Amanda Petros. Zuletzt ein paar sind ja immer nur so Sneak Peeks, ne?
Richard hat wieder ein bisschen was aus dem Training gepostet. Ja,
sah nicht so schlecht aus.
Nee, es sah nicht so
schlecht aus.
Auf einem guten Weg auf jeden Fall.
Ja, ja. Gut, Amanal ist ja jetzt in die Comicbranche abgedriftet. Ja, also jedenfalls das Geburtstagsvideo für Kai Pflaume war jedenfalls großartig.
Hast ja, das war sensationell. Hatte die ganze Trainingsgruppe da gleich mit eingespannt.
Klar. Die haben da schön morgens vor ihrem Early Bird ran, haben sie da schön aus dem VW-Bus raussteigend Happy Birthday Kai gesungen. Das war aber großer Sport.
Ja, das war super.
Naja, aber da freue ich mich auch schon total drauf, weil erstens ist das eine ziemlich coole Strecke, die dann ins Olympiastadion reinführt. Das ist auch eine anspruchsvolle Strecke, also da wird es schon richtig dahin gehen. Die Konkurrenz ist richtig gut in Europa inzwischen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen über Halbmarathon. Wir haben sehr starke Mannschaften da auf der Nominierungsliste stehen. Ich bin echt richtig, richtig gespannt, ja. Ich habe jetzt übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ich habe jedenfalls Mela Kieta, habe ich jetzt gehört, dass sie noch einen kleinen Ausflug in Alternativsport macht.
Oh, das klingt nicht gut. Das ist selten gut bei Läufern. Nee, es gibt Ausnahmen, da ist es gut, aber...
Es ist nur spannend. Ist auch jetzt nicht aktuell.
Okay, okay.
Es geht eher so mit Platzreife und Handicap.
Okay. Zweite Karriere am Start.
I don't know. Aber also jetzt nichts, wo du denkst, oh scheiße, sie muss Alternativtraining machen.
Ja, das war jetzt meine erste Befürchtung, wo man meistens denkt, das ist ja meistens damit verbunden, dass man nicht das läuferisch durchziehen kann, was man möchte. Ja. Weiß gar nicht, seid ihr vor den Olympischen Spielen nochmal in St. Moritz, um irgendwie Aufnahmen zu machen? Weil da ist ja momentan jetzt so die Zeit wieder, wo das Who is Who auch der, kann man schon sagen, internationalen Leichtathletik sich jetzt ja langsam wieder die Klinke in die Hand gibt, zumindest im Ausdauerbereich. Auch hier Marathon-Team Berlin-Kollege Johannes Motschmann und Debbie Schöneborn, habe ich gesehen, sind jetzt wieder vor Ort.
Nee, also tatsächlich kann man da ja im Prinzip inzwischen wahllos hinfahren, man trifft da immer welche. Wir nicht. Wir haben natürlich das schon so grob strukturiert, wo wir nochmal einen Blick drauf werfen oder nicht. Bei Olympischen Spielen haben wir extrem wenig Fläche, um halt Zusatzporträts oder dergleichen zu spielen, weil natürlich auch sehr viele einfach andere Sportarten ja stattfinden und parallel stattfinden. Trotzdem haben wir so ein paar Sachen gemacht oder machen die noch. Da geht es aber natürlich in Richtung Weitsprung Frauen, in Richtung 3000 Meter Hindernisfrauen. Wir haben sowohl in Rom als auch in Paris alle Runden 3000 Hindernisfrauen mit Olivia Gürt, mit Lea Meyer, mit Gesa Krause. Das ist schon richtig cool. Solche Sachen. Und ich war gestern in meiner Heimat.
Okay.
Und habe da mit einer Athletin gedreht, die auch alle ihre Wettbewerbe, wenn es gut läuft, in Rom und in Paris bei uns absolvieren wird. Ich poste es nachher.
Dann, okay, bauen wir noch ein bisschen Cliffhanger ein. Ihr meint, ihr, wenn ihr zu Hause die Folge hört, werdet ihr das dann schon gesehen haben.
Nee, ich kann es ja morgen posten. Nee, ich poste es heute. Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, kleiner Cliffhanger. Ja, es ist nicht Laufbahn. Ich helfe dir, es ist nicht Laufbahn.
Es ist nicht Laufbahn. Oh, da bin ich dann doch falsch. Gedanklich unterwegs.
Grübel, grübel, grübel.
Ja, ich überlege gerade, Dorsten kommst du doch, ne?
Ja.
Eine Läuferin?
Nicht Läufer, ich sage hier nicht Laufbahn.
Ach so, aber ich dachte, das war der Wink mit dem Zaunfall, dass es Straße ist.
Nee.
Ah, okay. Sportlerin, nicht
Laufbahn. Was war nochmal mein Anfang in der Leichtathletik, war nochmal was?
Eine Hürdensprint.
Nee, das war nachher da, wo ich das Beste draus gemacht habe. Ja, noch davor.
Bananenkisten?
Weit werfen, genau. Jetzt hast du es. Bananenkisten weit werfen. Weißt du was? Das ist gar nicht so schlecht, weil mit Bananenkisten.
Bei mir ging das auch so los.
Pass auf, das ist noch viel besser jetzt, das weißt du gar nicht. Ja, mit Bananenkisten hat die tatsächlich auch zu tun, aber eher in ihrem Teilzeitjob.
In ihrem Teilzeitjob. Ich denke jetzt wirklich, dass die irgendwie Trainerin ist für Kinderleichtathletik, weil bei uns war so, bevor man mit Hürden gemacht hat, hat man irgendwie über Bananenkisten ist nee. Man da gerannt und so.
Nee. Also, es geht um Hochsprung. Ja? Das war tatsächlich mein Entree in die Leichtathletik, war Hochsprung. Ja? Okay. Da habe ich noch keinen Mehrkampf gemacht. Und ich bin irgendwann mal 1,96 gesprungen, dann allerdings schon als Mehrkämpfer.
Ja, das ist nicht krass.
Das ist okay, mehr ist es nicht. Ja, also dann bist du nicht bei deutschen Meisterschaften mit. Ja, ich hatte einmal die Quali für deutsche Meisterschaften als Schüler, da bin ich 1,74 gesprungen. Da bin ich aber nicht hingefahren, weil ich vorher mich leider verletzt habe. So, jedenfalls bin ich 1,96 gesprungen und niemand sonst in Dorsten ist jemals 1,96 oder höher gesprungen, bis diese junge Lady kam.
Oh, dann ist aber, bei einer Frau ist natürlich dann schon, kann man sagen, erweiterte Weltspitze, oder?
Ja, na klar, sonst wäre sie nicht in Rom oder in Paris, du Hirsch.
Ja, aber, jetzt überlege ich gerade, wer, ja.
Christina Honsel.
Ich wusste nicht, wo die, ja. Die startet doch für Bayer 04 Leverkusen?
Die startet jetzt für den ruhmreichen TV Wattenscheid 01. TV Wattenscheid,
okay.
Ja, bei denen ich auch mal war, lebt in Dortmund, ja. Aber sie arbeitet Teilzeit im Betrieb ihrer Eltern als Social Media Managerin.
Ah, okay.
Ja, und die haben einen großen Lebensmittelhandel. Und da kommen auch Bananenkisten vor. Und ich meine sogar, dass sie hatte gestern noch irgendeinen Social Dreh und da waren auf jeden Fall auch irgendwelche Gemüsekisten unterwegs. Irgendwas war da.
Ja, spannend. Und das heißt, die ist wahrscheinlich dann nicht Bundeswehr oder Polizei, denn das würde ja wahrscheinlich bei den meisten Leuten Vollzeit Sport bedeuten.
Nein, tatsächlich arbeitet sie irgendwas Teilzeit bei ihrer Family als Social Media Managerin.
Okay, spannend. Und die ist, ich überlege gerade, wer ist denn dann im Rom-Aufgebot? Imke Onnen wahrscheinlich?
Imke Onnen
Christina
und sie.
Honsel? Okay. Ja, okay.
Fünfte bei den Hallenweltmeisterschaften, achte bei den Weltmeisterschaften. Also hallo, das hat sich jetzt echt cool entwickelt. Hatte ja lange große Probleme mit Füßen. Ja, und das ist bei Hochsprung nicht so gut, wenn du da solche Probleme hast. Ja.
Ich finde, wenn man da teilweise Slow-Mo-Aufnahmen sieht,
ne? Ja.
Von dieser letzten Drehung noch und dann reinstemmen und springen, denke ich mir auch mal, was da wohl für Kräfte gerade auch wirken auf diesen Fuß, ist schon einfach auch brutal.
Die bereiten das ja auch entsprechend vor.
Die sind krass im Kraftraum auch, also was die da machen können. Musst du ja auch wahrscheinlich.
Also. Also so jedenfalls haben wir ein paar Sachen vorbereitet, aber St. Moritz steht jetzt nicht nochmal auf dem Plan, ne? So sieht's aus.
Ja? So sieht's aus, ja.
So, dann ist mir, als ich heute Morgen kurz aufgewacht bin und gedacht habe, sag mal, worüber reden wir eigentlich heute?
Ja, im Urlaub, man ist irgendwie im Urlaubsmodus, gedanklich bei mir auch. Ich sehe hier gerade das schöne blaue Wetter draußen, man denkt eher so, was man für eine Tagesplanung heute angeht. Aber ich dachte dann auch, als wir plötzlich, als ich dann mal irgendwie das Setup hier aufgebaut habe, was machen wir heute eigentlich? Was ist heute eigentlich unser Thema sozusagen? Aber ich bin ganz froh, dass du ja noch ein, zwei Sachen dir überlegt hattest, die ganz gut passen, glaube ich.
Ja, absolut. Eine Geschichte, die sicher eine Menge Facetten hat, aber die tatsächlich noch bis heute eine Relevanz hat und ja auch einfach Niederschlag gefunden hat. Rudolf Habich, habt ihr vielleicht alle schon mal irgendwie gehört? Ja, also tatsächlich gibt es in Dresden, das Stadion heißt noch Rudolf Habich Stadion. Und was ich nicht wusste, dass auch die Leichtathletik in Philipps Heimat damit verbunden ist.
Ja, ich habe ein bisschen überlegen müssen. Ich habe es erst fälschlicherweise mit dem Floschenstadion in Sindelfingen in Verbindung gebracht, aber die Straße ist, glaube ich, die Rosenstraße, die mündet in die Rudolf-Habig-Straße und das ist die Straße, in der der sagenumwobene Glaspalast liegt, also die Indoor-Halle aus den 70ern, die schon so manche auch schnellere Zeit und auch andere Leistungen erlebt hat in ihrer Hochphase, glaube ich. Das ist jetzt ein bisschen drüber, weil vier Bahnen, da ist man heute, sage ich, ein bisschen limitiert in der Ausrichtung von großen Sportfesten. Aber früher war das schon, wie hieß es denn? Ich überlege gerade, das war auch ein bisschen vor meiner eigenen leichtathletischen Zeit, das IHS. Das hieß, glaube ich, internationale Hallensportfest einfach.
Hallensportfest, genau.
Und da waren auch Leute wie Haile Gebrselassie und Co. schon im Glaspalast zu Gast in der Rudolf-Habig-Straße in Sindelfingen.
Ja, da ist Colin Jackson Weltrekord über 60 Hürden gelaufen. War natürlich mein Rennen damals.
Ganz genau.
Perfekt.
Ne? Ja, und dieser also, Rudolf-Habig, der war sehr erfolgreicher Mittelstreckler.
Ja, da sagst du was, so ist der tatsächlich bekannt in Deutschland, ja, so bin ich auch jetzt nochmal drauf gestoßen. Der ist nämlich tatsächlich im Mai 1941 Weltrekord gelaufen über 1000 Meter. Ne? Deshalb sagst du auch, ja klar, Mittelstreckler, weil dafür ist er bekannt für diese Mittelstrecken-Weltrekorde. Damals übrigens 2:21,5 ne? In Dresden, ja. Auf dem damals hieß das, glaube ich, Sportfeld. Jedenfalls, das ist so die Nummer, die man noch so in Erinnerung hat. Ja, wenn jemand sich im Laufen so ein bisschen historisch auskennt, sagt der Rudolf Habig, Mittelstreckenläufer. Tatsächlich kam der vom Sprint. Und der hat etwas geschafft, was danach nie mehr jemand geschafft hat, nämlich gleichzeitig die Weltrekorde zu halten über 400, 800 und 1000 Meter. Weil das ist ja eine spezielle Kombination, sag ich mal.
Ja,
ja. Aber wie gesagt, seine Legacy ist eigentlich als Mittelstreckenläufer und das ist halt erstaunlich. Der war halt x-mal deutscher Meister. Da waren in der Mehrzahl 800-Meter-Titel dabei. Der ist zum Beispiel Europameister gewesen in Paris, das passt jetzt halt auch gut in der Kombination, 38 in der 4x400-Meter-Staffel. Und er ist zum Beispiel Medaillengewinner bei Olympia 36 in Berlin geworden, in der 4x400-Meter-Staffel. Der war eigentlich einer der Favoriten über 800 Meter bei diesen Olympischen Spielen, aber bei der Anreise zu den Olympischen Spielen hat er sich eine Magen-Darm-Erkrankung zugezogen. Mhm. Und war so entkräftet, dass er da beim 800-Meter-Lauf Sechster geworden ist. Dann haben sie gesagt, okay, ist der überhaupt in der Lage, 400 Meter zu laufen? Und da musste der ein Ausscheidungsrennen gegen einen anderen noch bestreiten. Ja, also in dieser unmittelbaren Vorbereitung da zum 4x400-Meter-Lauf. Und die sind dann beide so schnell gelaufen in diesem Ausscheidungsrennen, dass die beide in die Staffel integriert wurden, die dann nachher Dritter geworden ist. Ja, also das ist so tatsächlich noch so der Anfang der ganz großen Karriere von Rudolf Habig gewesen. Aber der war tatsächlich dann noch deutlich bis in die Kriegszeit hinein als Mittelstreckler unterwegs, aber eben auch als Fallschirmjäger. Und zwar in einer Eliteeinheit. Das heißt, er ist immer gependelt zwischen seinen Einsätzen im Krieg, ja, stellt euch das mal vor, ja, und dann wieder zurück Training. Und Wettkämpfe. Und in diesem Kontext ist eben auch dieser Weltrekord gefallen da, ne, 1941. Ja, also der war immer wieder zwischendurch zu Kriegseinsätzen in einer Eliteeinheit als Fallschirmjäger unterwegs. Also heute ja wirklich unvorstellbar, aber tatsächlich wird es ja in ukrainischen Sport solche Fälle geben, ja, die jetzt im Krieg sind und die dann in Paris im Sport wieder unterwegs sein werden.
Ja, im besten Falle, falls sie das bis dahin überlebt haben. Ich bin bei einem Fall nicht ganz, aber es war ja so, dass wir dann im, als der Ukraine-Krieg begann, war ich ja noch in Kenia und da waren auch einige ukrainische Athleten und als ich dann schon wieder zu Hause war, hat man das dann natürlich auch über soziale Medien mitbekommen, dass einer derjenigen, der auch Marathonläufer war, quasi dann irgendwann, nachdem ich abgereist bin, sein Kenia-Trainingslager beendet hat, um nach Hause zu reisen und sich quasi einziehen zu lassen, um sein Land zu verteidigen. Und da bin ich aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher, wie da der aktuelle Stand ist. Ja,
ja, tatsächlich war das in der Zeit von Rudolf Habich auch so, dass etliche Spitzensportler damals im Krieg gestorben sind, weil sie dann eben eingezogen wurden oder sowieso Teil der Wehrmacht waren. Ja. Bis Kriegsende sind 15 der 60 Leichtathleten gestorben, die für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Berlin im Aufgebot waren. Ne? Also das ist halt einfach auch diese Zeit. Ja? Wir sind wieder in dieser Zeit, wo Menschen aus dem Krieg direkt zu solchen sportlichen Höhepunkten kommen. Also das ist schon auch crazy. Ja? Und dass wir das jetzt alles nochmal durchspielen, ist auch irgendwie, wir könnten, glaube ich, mehr lernen als Menschheit, als diesen Wahnsinn nochmal zu machen. Ja klar, der ist halt, das ist auch Teil der Geschichte, der ist Mitglied der NSDAP gewesen, der war natürlich dann logischerweise in der Wehrmacht. Der ist mehrfach verletzt worden übrigens und hatte dann Aufenthalte in Lazaretten oder Pflegeheimen in Frankreich, wo er dann immer wieder trainiert hat und immer wieder sich tatsächlich auch sehr, sehr fit gemacht hat. Und zu seinem letzten Einsatz hätte er eigentlich nicht mehr hingemusst, weil er die Option hatte, dann zu Hause zu bleiben. Das war dann im März 1944. Aber er wollte seine Einheit nicht alleine lassen und ist dann halt nochmal in eine Offensive der russischen Armee geraten, und zwar in der heutigen Ukraine. Und da verliert sich die Spur von Rudolf Habich, der gilt offiziell als vermisst. Es gibt unterschiedliche, aber sich widersprechende Vermutungen, Schilderungen zu seinem möglichen Tod, aber jedenfalls ist er in einem Fallschirmeinsatz ums Leben gekommen, ist nie gefunden worden, sein Grab ist nie gefunden worden. Ja, und so endete eine der großen Karrieren der Zeit im Laufbereich. Ja, nochmal Weltrekorde zwischen 400, 800 und 1000 Meter hat nie mehr jemand danach geschafft. Also das zu diesem Namen Rudolf Habich, der ja eben aufgrund der Straßen, der Stadien und auch in der Erinnerung geblieben ist.
Ich überlege gerade, ob es in Berlin nicht auch eine Rudolf-Habig-Halle gibt. Also der Name ist
Rudolf-Habig-Halle, genau.
Genau, dient wirklich vielen Sportplätzen, Sporthallen oder Straßen, wo irgendwelche Sportanlagen liegen, wirklich als Namensgeber sehr, sehr häufig. Ja,
ja, im Berliner Olympiastadion ist er tatsächlich diesen 400-Meter-Weltrekord, deutschen Rekord gelaufen, 47,6 war das damals. Ja, also ein besonderer Läufer, besondere Talenten. Sein Trainingsansatz war Intervalltraining. Und das machten damals nicht so viele. Und sein Trainer hat das zusammen mit ihm entwickelt. Und so sind die damals sehr erfolgreich geworden. Ja. Auf die längeren Bereiche angewandt hat das dann ja Emil Zatopek gemacht. Ja? Also auf 10.000 Meter und Marathon. Das war ja später. Und der ist dadurch dann halt außergewöhnlich erfolgreich geworden. Der Trainer von Rudolf Habich hat übrigens selber in der Zeit, als er noch den Habich trainiert hat, mit dem Tode gerungen, weil er bei einem Sportfest von einem Hammer getroffen wurde.
Ach du Schande.
Ja, damals gab es halt diese großen Absperrgitter halt noch nicht in der Form, und da ist er von einem Hammer getroffen worden und hat wochenlang mit dem Tode gerungen, aber hat es dann tatsächlich doch noch überlebt. Ja, Rudolf Habich, ne, eine der ja, großen Geschichten fällt mir jetzt schwer, weil das ist ja doch auch eine gewisse, ja, eine Mischung aus Tragik, Zeitgeschichte und Irrsinn. Ja, aber eine bemerkenswerte Geschichte. Ich finde, hin und wieder sollte man mal dran denken, wieso die Querverbindung, ne? Ukraine ist jetzt wieder aktuell. Damals war das Geschehen dort auf dem jetzigen Staatsgebiet der Ukraine. Wir werden die Diskussionen in, also ganz sicher in Paris natürlich bekommen, weil da sind ja russische Athleten im Prinzip startberechtigt, nicht in der Leichtathletik. Da wird es halt noch heftige Diskussionen geben, weil es sicher auch eine Auseinandersetzung gibt zwischen dem Weltleichtathletikverband und dem IOC mit, ja, mit Thomas Bach, weil die sehr unterschiedliche Ansätze zu sehr vielen Dingen haben und das wird richtig brennen da bei den Olympischen Spielen. Aber ich nehme auch an, dass es in Rom und eben auch bei dem Halbmarathon, es wird, glaube ich, Demonstrationen geben zu unterschiedlichen Dingen, ja, weil in Italien ist die Flüchtlingsfrage auch ein sehr, sehr großes Thema. Natürlich die kriegerische Auseinandersetzung nach dem Angriff der Terroristen von der Hamas auf Israel. Das wird alles eine Rolle spielen, ja, weil israelische Sportler werden ja völlig überraschend bei den Europameisterschaften starten im Halbmarathon. Ja, denken wir an München, haben die halt, ja, ich weiß gar nicht, ob Lorna Salpeter startet.
Hab Im Halbmarathon weiß ich nicht. Auch ne? Nichts mehr
gelesen. Aber das kann natürlich, kann natürlich sehr, sehr gut sein. Ja.
Absolut.
Die Männer genauso, die hätten im Prinzip ja auch eine Medaillenchance, die Männer.
Ja, ja, auf jeden Fall. Überleg mal, das war ja auch in München, waren die ja ganz vorne mit dabei.
Also das wird auf jeden Fall wird mehr sein als nur Sport. Da haben wir uns natürlich auch schon logischerweise mit auseinandergesetzt. Muss man sich ja mit auseinandersetzen, weil das dann halt einfach passieren zu lassen oder auf sich zukommen zu lassen, das wird dann schwierig. Ja, aber werden wieder besondere Zeiten. Ja? Nicht nur in sportlicher Hinsicht, aber eben auch in politischer, sportpolitischer Hinsicht, weil so große Ereignisse dann natürlich auch gerne genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ne? Das gehört auch zu den Ereignissen dazu, ist ja ganz klar. Ne?
Ja.
Aber dann haben wir noch ein Announcement. Ja? Der Gipfel, ne? The Gipfel findet statt. Nächste Woche, Leute. Ja?
Viele haben sich es gewünscht, wirklich. Ja. Also wir haben das nicht, also wir haben es wahrgenommen. Wir haben auch natürlich versucht, unsere Fühler mal auszustrecken, was alle zukünftig Beteiligten gegenseitig gemacht haben. Wir haben natürlich alle Interesse daran, aber das ist natürlich auch immer eine Terminfindungsfrage. Es wird den Podcast-Gipfel geben, oder Ralf?
Ja, das war ja, ich weiß gar nicht mehr, wie genau war das denn? Achso, das war natürlich auch von Amanal, ne? Weil er sagte, weil Kai Amanal bei dem Dreh fragte, ja, aber welche Podcasts hörst denn du noch so?
Richtig.
Ja, und da hat er natürlich aus einer Sauerstoffschuld heraus einen anderen Laufpodcast genannt. Nein, und daraufhin haben wir...
hat sich Jan ja auch bei uns gemeldet. Und,
genau, ne, da haben wir mal ein bisschen rumgesponnen, ja. Wir erinnern uns noch knapp daran, aber vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Wir haben mit Jan Fitschen schon eine gemeinsame Folge gemacht.
Eine der allerersten Folgen, eine da waren wir noch ganz Folgen. Am Anfang. Ja, genau. Da haben wir direkt mit Jan gesprochen, was damals eine sehr, sehr coole und auch sehr beliebte Folge auf jeden Fall war. Und jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen erweitern. Also klar, logischerweise muss der Auslaufen-Podcast mit Jan Teil davon sein, aber wir... Laufen ist einfach. Jetzt habe ich schon vorgegriffen, gedanklich. Natürlich der Laufen ist einfach Podcast von Jan, aber auch Auslaufen, die wollten wir natürlich gerne mit einbeziehen. Da wird, glaube ich, auf jeden Fall Max Thurm wird mit dabei sein, eventuell auch noch Hanna Klein. Müssen wir mal gucken, wie das dann sich noch organisieren lässt, aber freuen wir uns natürlich. Und ich glaube, das wird eine spannende Runde. Mal gucken, was wir für Themen aufgreifen. Wenn ihr Themen habt, Themenwünsche, die wir da in dieser Konstellation besprechen sollen, schreibt uns gerne. Am besten immer als Kommentar, damit das andere auch sehen können. Dann kommen vielleicht noch ergänzende Ideen da hinzu. Also gerne unter unserem Post zur Folge am Freitag eure Wünsche, Ideen niederschreiben. Und wir versuchen, das ein bisschen mit einzubringen. Aber wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte und natürlich auch dann die Folge zum Start in die Europameisterschaften dann nächste Woche, wo ja dann auch Max auf jeden Fall mit dabei sein wird, Ralf wird auch mit dabei sein und wir anderen werden das natürlich aus der Ferne verfolgen.
Ja, jedenfalls, das wird ein spannendes Format auch für euch, weil wir reden dann alle gleichzeitig.
Das wird auch eine kleine Challenge, mit fünf Personen gleichzeitig sprechen und das als Audioformat ohne ein Bild dazu zu haben, könnte auch, ist vielleicht ambitioniert, aber wir gucken mal, wie das funktioniert und im besten Falle könnt ihr das ja dann trotzdem genießen als Hörerlebnis. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, das wird gut, also wenn wir relativ zeitig schon nächste Woche aufnehmen müssen, weil ja dann ihr schon alle auf dem Weg nach Rom sein werdet und genau, wir da natürlich dann auch noch einen gemeinsamen Veröffentlichungstermin abstimmen müssen.
Ja, und bis dahin würde ich sagen, ne, Final Touches für die EM-Form, Norm, nee, Norm nicht mehr, Form.
Für die Form, ja.
Ist auch irgendwie schön, wenn man da nichts mit zu tun hat, ne? Man denkt, oh, jetzt nochmal, was hast du, so eine Woche vorher, da macht man nochmal gucken, ne?
Ja, doch schon, also ich sag mal, klar, so 3-4 Tage vor deinem Rennen, da machst du dann nicht mehr viel, da machst du dann noch so, was haben wir da immer gemacht, 3 oder 4 so Tausender.
Aber da bist du ja dann schon da. Ja, Rom vielleicht nicht, ne? Ja.
Rom vielleicht nicht, war dann vielleicht gerade noch zu Hause, hat auch manchmal den Vorteil, das noch im gewohnten Umfeld zu machen und dann nur noch die letzten 3 Tage vor Ort. Aber eine Woche vorher hat man schon einmal hingelangt. Also ja, für Bahn auf jeden Fall. Marathon ist eine andere Geschichte, aber bei einem 5000er auf der Bahn, Woche vorher, ist schon nochmal
nochmal wehtun. Ja. Und beim Halbmarathon ja im Prinzip auch. Da läuft man schon nochmal.
Ja, jetzt nichts ganz Wildes mehr.
Viermal 3 Kilometer.
Vielleicht eher so 10x1000 hätte ich meistens wahrscheinlich gemacht oder sowas. Mit auch jetzt nicht allzu langen Pausen, aber vielleicht ein bisschen schneller als Race Pace. Mhm. Sowas in die Richtung. Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall noch was Knackiges, ne? Also,
genau.
Ja. Keine 25er mehr.
Ich sehe gerade übrigens, meine Frau ist da draußen. Dann würde ich kurz zu einem schnellen Ende kommen, bevor die jetzt hier losgeht, weil die hat nämlich den Kinderwagen dabei, den würde ich nämlich dann gleich übernehmen. Ja,
du bist halt ein bisschen fußlahm und kommst kaum hinterher. Das ist halt
dann machen wir ein schnelles Outro.
So machen wir es.
Ich sag schon mal, liebe Grüße, bevor die jetzt gleich losrennen, weil ich glaube, die hat kein Handy dabei. Liebe Grüße, viel Spaß beim Anhören der Folge. Geht raus, geht laufen, genießt das tolle Wetter, genießt auch gerne mal das alpenländische, die Region um Murnau, kann ich empfehlen. In diesem Sinne, peace out. Ralf, ich schicke dir das Pfeil gleich in eine Sekunde.
In Köln ist alles ganz gechillt. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Ciao.
Ciao.